sollten unsere Plätze gehen oder Plätze einnehmen, was auch immer. Wir wollen Gott loben und preisen weiter und ihm alle Ehre geben und ja, den Herrn rühmen. Mein Thema heute, suche die Wahrheit, suche die Wirklichkeit, suche das Leben, suche die Grundprinzipien des Lebens. Was sind die Grundprinzipien des Lebens? Warum bin ich da und weswegen und was will ich? Was sind diese universellen Gesetze, die eigentlich ja, uns alle angehen? Wir müssen nach diesen ewigen Gesetzen leben. Uns ist gesetzt, geboren zu werden. Wir haben nicht rausgesucht, wann wir geboren werden wollen, wo wir geboren werden wollen, in welche Familie wir hineingeboren werden sollen. Wir kommen, wir sind da. Und wir werden gelebt, ohne dass wir gefragt werden. Wir werden ja, wachsen, reifen und sterben. Und wir suchen das alles nicht raus. Wo, wie, was? Wir können es nicht raussuchen. Wir werden gelebt. Aber was ist die Wahrheit? Warum bin ich da? Was ist der Sinn meines Lebens? Darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Uns geht der Stoff nicht aus. Wir haben gute Botschaften. Die Bibel ist so dick, man kann predigen. Ich weiß nicht, ich denke schon, dass ich schon ein paar Mal die Bibel durchgepredigt habe. Also diese verschiedenen Bibelstellen, ich habe noch ein paar Stellen, die sind also kompliziert, an denen gehe ich gar nicht ran. Dann mache ich es später mal, irgendwann, wenn ich reifer bin, erwachsener bin, mündiger bin, dann werde ich an diese Texte rangehen. Aber es gibt einige Texte, wo ich sage, nee, das ist zu früh. Manche Predigten, die schiebe ich vor mir hin, weiß ich nicht, irgendwann wirst du das halten, aber wann, weiß ich nicht. Da muss das Umfeld gegeben sein, da muss das Thema dran sein, das muss aktuell sein. Früher habe ich sehr viel über Prophetie gesprochen, prophetische Themen, was wartet auf Europa. Im Augenblick warten wir auch auf Dinge, die in Europa passieren und die passieren ganz großartig, verstehst du? Weißt du, der Terror ist jetzt schon auf der Straße angekommen, man braucht keine Bomben mehr, man braucht nur einen Lastwagen. Und das kannst du überall mieten für ein bisschen und verstehst du, und da muss man nicht mehr Maschinengewehre und Kanonen und was weiß ich rumtransportieren. Da muss man sich nur lebende Objekte aussuchen und die Welt ist schlimm. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Du bist dir irgendwo mehr sicher. Du kannst noch so gut gerüstet sein und so weiter und dann wirst du überfahren auf der Fernmeile oder wo auch immer. Da feierst du, da bist ausgelassen und plötzlich ein Idiot, ein Verrückter rast in die Menge hinein und Hunderte von Tote oder Verletzte. So, nur nebenbei. Wie bringe ich mein Leben in Sicherheit? Wie lebe ich sicher? Also morgen wird das Thema sein, lebe im Licht, nicht in der Finsternis. Wir sind Kinder des Lichts. In seinem Licht sehen wir das Licht. Das wird diese Botschaft sein auch. So, und am Sonntag werde ich über die Begegnung mit Gott sprechen. Wir sind darauf angelegt, dass wir Gott begegnen, dass wir Gott hier treffen, in diesem Leben, nicht erst in der Ewigkeit. Wenn wir Gott hier nicht treffen, werden wir ihn drüben auch nicht mehr treffen. Da gehen wir ganz weit weg, in weite Ferne irgendwo, ohne fernen Liefen. So, am Mittwoch werde ich über Glauben sprechen, lebe aus dem Glauben. Was bedeutet das? Nicht nur Augen zumachen und blind durch die Gegend rennen. Das ist nicht Glaube. Glaube ist nicht Blindheit, Glaube ist nicht Dummheit, Glaube ist nicht irgendwie... Ja, dass man irgendwo abhebt auf Wolke Nummer 7, glaube ich, mit beiden Beinen hier auf diesem Planeten Erde zu sein und das Leben zu meistern, so gut es geht. Und nach diesen ewigen Gesetzen, von denen ich heute schon anfange, darüber zu sprechen, nach diesen ewigen Gesetzen zu leben und zu handeln. Suche die Wahrheit. Pilatus hat eine interessante Frage gestellt, als er Jesus verurteilen sollte. Und die Juden haben gesagt, der ist das. Und die haben behauptet, die anderen sagen wieder, dass er jenes ist. Was ist die Wahrheit? Es geht um Jesus. Die Frage um Jesus, was ist die Wahrheit? Dort beginnt die Frage, wer ist Jesus überhaupt? Wer war er überhaupt? War er Mensch? War er Gott? Was war er? War er ein Engel? Was ist die Wahrheit? Du sagst, dass du König bist. Oder die sagen, dass du dir einbildest, dass du ein König bist. Du hast so ein Königssyndrom. Weißt du, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Eine andere Frage, warum bist du eigentlich auf dieser Welt? Verstehst, ist auch diese Frage. Die meisten Leute wissen es nicht. Und vielleicht, wenn du denkst, dass du es weißt, weißt du es doch nicht. Was ist der Sinn meines Daseins? Die Wahrheit, das sind ewige Gesetze. Der Mensch sucht den Sinn des Lebens. Dann fragt man sich, ist das wirklich alles, was ich erreicht habe, was ich erwirtschaftet habe, was ich mir gespart habe? Weißt du, da schuftest und arbeitest und dann kriegst du am Schluss als die Rente nachher nur noch die Hälfte von dem, was du verdient hast. Und wenn du nichts verdient hast, wirst du wahrscheinlich nur die Hälfte von dem Nichts kriegen. Und dann musst du gucken, wie du da zurechtkommst. Du siehst also, wir werden betrogen, ausgenutzt, ausgelaucht. Du suchst, was ist der Sinn? Und wir müssen aufpassen, dass uns der Teufel nicht an die Nase rumführt, dass er uns Dinge verspricht, das kannst du haben und das kannst du haben. Wenn du das tust, die Wahrheit wird oft verschleiert, verwischt, verwässert, auch durch die Predigten vielfach, weil da wird nicht alles gesagt. Oder zumindest, man kann nicht alles in kurzer Zeit sagen. Ich predige schon sehr lang und ich kann nicht alles sagen, was ich sagen wollte. Manches, ja, das muss man einfach auslassen. Und so vieles wird ausgelassen, vieles Wichtige, worauf es wirklich ankommt. Was ist die Wahrheit? Weißt du, was ist die Wahrheit? Auch in deinem Leben. Du lernst und studierst und da vergisst du wieder. Und da sagst, wozu und warum habe ich das alles gelernt und studiert und gemacht und erarbeitet. Irgendjemand hat einmal gesagt, wen Gott verderben will, und Gott will ja niemanden verderben, aber Gott lässt es manchmal, dass er dahin gibt und so weiter, dann verwirrt er die Menschen. Und so viele Menschen sind verworren, gerade über den Sinn des Lebens, denken sich alles Mögliche. Arbeit ist mein Leben, Fußball ist mein Leben oder Sex ist mein Leben, Vergnügen, Leben. Verstehst? Und das wird, der Teufel belügt die Menschen, der verwirrt, lässt in die Verwirrung gehen. Gott erlaubt es, dass ja, die Wahrheit wolltest du nicht, dann kriegst du Lügengeister und auch religiöse Lügengeister. Also, dass Wahrheiten da uns angepriesen werden, das ist die reine Wahrheit. Gibt es überhaupt reine Wahrheit? Ich stelle die Wahrheit einfach nur in Frage, verstehst du? Wir wollen uns Gedanken machen über den Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Wenn Gott verderben will, Gott will niemand verderben, aber viele Menschen lassen sich verderben durch Agenten des Satans, welche Form auch immer, oder durch unsere eigene Religion, diese Ego-Religion. Ich bin's, ich bin stark, ich kann alles, ich leiste alles. Weißt du, diese Ego-Religion, die ist in vielen Christen drin, dieses Egoismus. Weißt du, und das ist, was einen durcheinander bringt. Dass dieses Ego. Denk drüber nach. Ich bin gut. Ich habe noch nie was falsch gemacht. Ich rede immer die Wahrheit. Weißt du, dieses Ich, dieses Ego. Ich bin immer gut. Ich bin schon von Anfang gut gewesen. Also schon als kleines Kind und in der Schule war ich immer perfekt. Denk an Paulus. Der dachte, der wäre vollkommen. War auch so. Was ist die Wahrheit? Vom Heiligen Geist wird einmal in der Bibel gesagt, er ist der Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und der Heilige Geist, von dem heißt es, er ist der Geist der Wahrheit. Und der wird euch in alle Wahrheit leiten. Eigentlich ohne den Heiligen Geist sind wir alle belogen und leben in der Lüge. Bilden uns was ein. Ich bin gerecht. Ich bin ein Pharisäer. Oder was auch immer. Weißt du, ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist deckt unser Leben auf. Der Heilige Geist zeigt, was für Lumpen wir sind. Entschuldigung, also was wir Ganoven wir sind. Weißt du, wir denken, wir sind perfekt. Wir sind perfekt, nein. Der Heilige Geist zeigt uns, was der Sinn des Lebens ist, was das Ziel des Lebens ist, wofür man leben sollte. Der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit. Wenn der kommt, der wird euch all das erinnern, was ich euch gesagt habe, sagt Christus. Die Bibel basiert auf der Logik, auf der Wahrheit. Und es ist so kompliziert, dieses Buch zu verstehen. Es ist ein Buch mit 7 Siegeln, würde ich sagen. Ohne den Heiligen Geist wirst du das Wort Gottes nicht verstehen. Da kannst du lesen, jeder Rechtsanwalt, der Recht studiert, muss einmal die Bibel gelesen haben. Das ist so bei uns in unserer Hemisphäre, also in westlichen Ländern. Der muss die Bibel gelesen haben. Und trotzdem, wie viele gläubige Rechtsanwälte haben wir? Da kannst du abzählen. Weißt du, sie studieren das Gesetz, die Gebote, die Verordnungen. Ich meine, weil das wird ja basiert, das Grundrecht basiert ja irgendwo auf der Bibel. Was auch immer ist, auch die Scharia, die mohammedanische Religion basiert auch auf die Tora und Überlieferung, was der Mohammed alles da in sich aufgesaugt hat. Aber was ist die Wahrheit? Ist das die Wahrheit? Ist das, was die Juden sagen, die Wahrheit? Ist das, was die Mohammedaner sagen, die Wahrheit? Ist das, was die katholische Kirche sagt, die Wahrheit? Ist das, was wir sagen? Ist das auch die Wahrheit? Sagen wir die Wahrheit? Können wir schwören? Ich schwöre, ich sage nur die Wahrheit. Du hast noch nicht mal den Satz zu Ende gesprochen, dann hast du schon gelogen und bist von der Wahrheit entfernt. Lass uns ehrlich sein, wir suchen die Wahrheit, suche die Wahrheit. So, die meisten Menschen, die stützen sich auf irgendwelche Dinge und denken, die haben die Wahrheit, auf Gefühl, ich habe Gott erlebt. Aber das ist relativ. Verstehst du? Ich habe Gott erlebt. Der andere hat Gott auch erlebt, aber auf seine Art und Weise. Und dann kannst du jetzt nicht sagen, so ist Gott. Wenn ich hier jetzt euch angucke, wenn ich hier die Säule anschaue, ich sehe von der Säule, also hier sind das Kabel und hier sind ein paar Blumen und dort ist ein Hebel da und so weiter. Und wenn ihr da hinten sitzt und dann sagt er, das ist das Kreuz, verstehst du, und jeder sieht was anders. Und der Nächste sieht, da ist ein Computer irgendwo hinter der Säule. Und so ist das Leben von der Betrachtungsweise. Wir, wo du stehst, von deinem Standpunkt, von deiner Entwicklung. Ein kleines Kind sieht nur kleine Sachen. Ich werde nie vergessen, ich bin mal in meiner Heimat gewesen, als Erwachsener, wollte meinen Kindern zeigen, wo ich herkomme. Und habe meinen Kindern erzählt, da war ein großer Leuchtturm, wir sind da immer die Treppen hochgestiegen. Da bin ich dort, ich habe mich geschämt. Das war nur, ja, was soll ich sagen, nicht größer wie ein Einfamilienhaus. Verstehst du? Und ich habe denen erzählt und so schmackhaft gemacht, wie groß das war. Und ich habe vieles, was ich so als Kind gesehen habe, ich habe Dinge beschrieben meinen Kindern, wie groß das war alles nur sehr klein. Also ja, ich war schockiert, selbst schockiert über die Wahrheit, die ich geglaubt habe. Und Paulus sagt, als ich Kind war, dachte ich wie ein Kind. Und dann, ob ich erwachsen war, ob ich reif war, dachte ich mehr wie ein erwachsener, reifer Mann. So, viele stützen sich auf ihre Erfahrungen, ihre Werte. Das ist es, auch so die Gemeinde, die ganzen Kirchen. Wir müssen uns hüten. Weißt du, wir wollen nicht die Kirche verkaufen und wir wollen nicht den Glauben verkaufen und wir wollen nicht irgendwie hausieren gehen. Nein, wir müssen selber Gott auf unsere Art und Weise erfahren. Und das ist für mich die Wahrheit. Und ich kann nicht sagen, du musst auch so Gott erleben. Und das ist verkehrt. Viele Christen, die missionieren und so weiter, andere zum Glauben führen wollen, du musst genauso Gott erleben, wie ich das erlebt habe. Ich werde nie vergessen, ich habe einen alten Bruder in Stuttgart in der Gemeinde gehabt, der hat erzählt, oh Geschwister, das war ein herrlicher Tag, der schönste Tag in meinem Leben, als Jesus in mein Leben kam. Unter der Neckarbrücke bin ich erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und so weiter, was er da erzählt hat, wie er vorgeschwärmt hat. Wir haben einen jungen Bruder, frisch bekehrt, der geht auch unter der Brücke und sucht den Herrn. Und was kommt? Er kommt dann abends in die Versammlung und sagt, Otto, was du erzählt hast, das stimmt alles gar nicht. Du hattest Gott nicht zu erleben. Ich habe Gott nicht gesehen, gar nichts. Da waren nur Parabeln und paar Vögel, aber da war der liebe Gott nicht da. Er hat auf seine Art Gott erlebt. Und zu seiner Zeit. Und in seiner Situation. Und genau das ist, wie wir Gott erleben. Was ist die Wahrheit? Wir haben das Logos, das ist die Wahrheit. Verstehst du, das ist geschriebenes Wort Gottes, das ist mit Stein gemeißelt. Früher haben sie einen Ton noch hineingeritzt und dann gebraten und getrocknet. Und das war das Wort Gottes. Aber wir leben vom Rema-Wort. Gott geht mit seinem Wort ganz anders um. Dieses Logos-Wort wird zum Rema-Wort. Zu mir hat der Herr gesprochen. Heute Nacht war der Herr bei mir. Und so weiter. So sagt die Bibel. Aber er muss zu dir sprechen. In der Bibel steht, ich, der Herr, dein Gott, dein Herr, bin dein Arzt. Aber keiner wird geheilt, wenn er die Bibelstelle liest. Erst, wenn das Rema-Wort an ihm persönlich ergeht, nachts im Schlaf, und ich sage, viele Leute werden nachts im Schlaf geheilt, ohne dass sie es wissen. Die träumen von ihrer Gesundheit. Verstehst du? Die träumen von ihrem Frieden. Und was sie dort erleben, ist ein Rema-Wort. Eine Inspiration. Gott spricht nachts. Gott spricht, wenn du irgendwo sitzt, vielleicht jetzt bei schönem Wetter draußen im Garten, im Park oder wo auch immer, und plötzlich redet eine Stimme, du bekommst einen Impuls, das ist das Wort Gottes für dich. Und dann guckst du, ja Mensch, das steht auch in der Bibel. Denn das Rema-Wort muss immer mit der Bibel belegt und gedeckt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann war alles eine Lüge. Also Rema-Wort und Logos müssen zusammen harmonieren, zusammenarbeiten. Nur nebenbei. Und dann ist es für dich die Wahrheit, für den anderen wieder nicht. Verstehst du? Und wir müssen aufhören, dass wir die Leute versuchen, auf unsere Art und Weise mit unseren Worten zu bekehren. Das muss der Heilige Geist die Leute bekehren. Der Heilige Geist muss die Menschen überführen. Denn der Heilige Geist öffnet die Augen. Deshalb der Geist der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Auf der Suche nach der Wahrheit. Wir gehen und ich möchte, dass du kritisch denkst. Und wir sollten als Gläubige kritisch denken. Wir sollen nicht den Verstand da hinten an der Garderobe abgeben. Und sagen, ja, ich glaube alles. Nein. Du kannst nicht alles glauben. Der Teufel hat Jesus auch so viel erzählt. Mach die Steine zu Brot, spring runter. Verstehst? Und da kam sogar mit der Bibel. Der Teufel hat den Herrn Jesus mit Logos versucht. Es steht geschrieben. Verstehst? Und der Teufel versucht uns immer mit Logos. Aber mit Rema kann er uns nicht schlagen. Weil der Herr persönlich zu mir gesprochen hat. Weil er hat mir gesagt. Und wir müssen also das hier immer wieder die Bibel richtig lesen, richtig verstehen und richtig erkennen und dann erst im Geist umsetzt und sagt, und jetzt, der Herr hat zu mir gesprochen. Und es steht in der Bibel. Und dann hörst du noch von irgendjemandem, nicht vom lieben Gott, sondern von einem Bruder, einer Schwester, vielleicht auch im Radio oder durch einen Schlag oder durch was, verstehst du? Und das wird auch noch bestätigt. Und noch die praktischen Umstände, was in deinem Leben passieren, merkst du, das ist auch, du hast Zeugen. Eine Wahrheit besteht immer von Zeugen, wird bezeugt. Wird bezeugt von dem Wort Gottes, vom Logos, vom Rhema, vom Nachbar oder in der Predigt oder irgendwo. Deshalb ist auch die Predigt wichtig. Die Predigt ist auch ein Kriterium, der Mann weiß nichts. Weißt du, manche Leute unterstellen mir, ich würde Gedanken lesen. Ich lese keine Gedanken, die interessieren mich nicht, was du denkst. Ich habe schon genug mit meinen Gedanken zu tun. Verstehst du, dass ich die irgendwo einordne und irgendwo unterbringe? Wann soll ich noch deine Gedanken lesen und aufschreiben, wenn wir merken? Nein, aber Gott redet durch jemand anders. Das Wort Gottes wird immer wieder bezeugt und bestätigt. Und dann erst ist das die Wahrheit von verschiedenen Seiten beleuchtet. Deshalb eine Sache muss immer durch zwei oder drei Zeugen auf jeden Fall bestätigt werden. Nur nebenbei, damit wir wissen, das ist die Wahrheit. Und alles, was nicht bestätigt ist, das ist gut, nette Sache, interessant, aber es ist nicht bestätigt. Auch die Situation muss gegeben sein. So, gründe dein Leben auf ein Fundament. Wie war das in der Bibel? In der Apostelgeschichte haben wir da diesen Kämmerer, der aus Äthiopien kam, sich eine Bibel gekauft hat in Jerusalem und liest die Bibel und der hat die Bibel gelesen, aber nichts verstanden. Er hat also das Buch gehabt, Logos, und er liest es, aber er versteht nichts. Wahrscheinlich hat er sogar laut gelesen, weil Philippus kommt und sagt, verstehst du auch, was du liest? Weißt du, dann nützt auch das laute Lesen nichts, wenn deine Sinne aktiv sind, wenn du nicht den Heiligen Geist hast. Und dann wird dieser Kämmerer geführt, da, dass der Philippus kommt und sagt, verstehen Sie, was dieser lesen, Majestät oder Herr oder was auch immer? Sagt, wie soll ich verstehen, wenn ich mir niemand anleitet? Und du siehst, da sind schon zwei, die lesen die gleiche Stelle und sprechen darüber. Und dann fragt dieser Kämmerer, von wem redet der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Und dann kann er sagen, von Jesus. Und weißt du, in dem Moment, wo der Heilige Geist unser Verständnis öffnet, da brauchen wir nicht mehr viel diskutieren. Die Wahrheit ist offen. Dann kommen sie an eine Wasserpfütze vorbei. Dann sagt er, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Verstehst du? Die sind nur ein paar Kilometer gefahren, ein paar Kilometer nur über Gott und Glauben geredet. Aber da ist das Zeugnis schon lebendig. Er verstand, es hat ihm eingeleuchtet, es ist klar geworden. Und für ihn gab es keine Probleme mehr, sich taufen zu lassen. Da wurde nicht mehr diskutiert. Soll ich mich taufen lassen oder nicht? Der war wahrscheinlich beschnitten, war ein Proselyt. Wahrscheinlich suchte irgendwie Gott noch mehr, noch inniger. Oder der merkte, das reicht nicht. Wenn du den Rat, den Plan Gottes verstehst, dann hast du mit den göttlichen Dingen kein Problem mehr. Wenn du das Abendmahl richtig verstehst, wirst du mit Abendmahl keine Probleme haben. Wenn du den Zehnten verstehst, wirst du mit Zehnten keine Probleme haben. Wenn du die Gemeinde verstehst, was die Gemeinde auf sich hat, wirst du keine Probleme mit der Gemeinde haben. Aber die meisten Leute, die mit der Gemeinde Probleme haben, die haben Gott nicht verstanden. Die sind noch nicht erleuchtet, sozusagen. Die haben noch nicht dieses Aha-Erlebnis gehabt. Paulus sagt, ich habe es vom Herrn empfangen. Nicht, was die Christen mir erzählt haben. Es ist gut, was die Christen mir das erzählt haben. Aber das war nicht die Wahrheit. Er hat nach der Wahrheit gesucht, hat die Christen verfolgt. Aber dann in der Wüste, wo er dort war, allein in der Einsamkeit vom Herrn empfangen, vom Abendmahl. Weißt du, das ist so Simples. Jedes kleine Kind versteht es. Aber das nützt nicht, wenn du das kindlich, menschlich verstehst. Du brauchst die Offenbarung vom Herrn. Soll ich Abendmahl feiern? Wie oft soll ich das Abendmahl feiern? Muss ich nur ein Brötchen essen oder was weiß ich? Wie viel? Ja, die ersten Christen haben überall Abendmahl, wo sie hinkamen, sie haben das Abendmahl täglich gefeiert und viele haben Probleme. Viele, ja, ich muss mich versöhnen mit dem und jenem, ich muss das Abendmahl so und so, ich bin nicht würdig. Die Orthodoxen, vor allem aus dem Osten, die slawischen Leute, die müssen immer, wenn Abendmahl ist, an dem Tag fasten, damit sie mit leeren Magen zum Abendmahl, zum Tisch des Herrn gehen können. Ich kenne diese Geschichten, verstehst du? Man muss also leer sein, damit Gott uns füllen kann. Aber die ersten Christen, die haben in den Häusern hin und her Abendmahl gefeiert. Sie haben das Brot gebrochen, mit den Leuten gegessen, Liebesmahle gehalten und Abendmahl. Oder Mahl des Herrn. Die haben da kein großes Zirkus gemacht. Wie viel Brot muss ich nehmen? Oder wie viel beim Pastamahl? Wie viel Fleisch darf ich essen? So viel wie drei Finger da drunter kommt. Nur nebenbei. Aber ich muss vom Herrn empfangen. Vom Herrn muss mir klar gezeigt werden. Das ist es. Und ich denke, auch für mich, ich habe auch lange Zeit keine Probleme mit Abendmahl gehabt. Aber die Bedeutung des Abendmahls, was ist das Abendmahl überhaupt? Warum sollen wir das Abendmahl feiern? Will Gott mich etwas gelehrt hat, etwas Schockierendes. Wir haben Befreiungsdienste in der Gemeinde, wir beten für eine besessene Person, die schon eine ganze Weile, wir kriegen den Teufel nicht raus, verstehst du, der Teufel wird aggressiv, schlägt um sich, da. Du hast sowas vielleicht noch nicht erlebt, dass mehrere Leute jemanden halten müssen, verstehst du, so eine dämonische Kraft wird da in den Leuten, und das war in dieser Person drin, und ich bete schon und mache mich fix und fertig, und dann habe ich gesagt, ich muss ganz ernst werden, Satan, im Namen Jesu, wie heißt du, komm raus, und dann hat er was gesagt, wie er heißt, und so weiter, ich gehe nicht raus, also praktisch, aber weißt du, es ist immer erstaunlich, wenn Menschen besessen sind und ein Befreiungsdienst ist, entweder sie reden wie eine Frau, Männer wie Frauen und Frauen wie Männer. Verstehst du? Und genauso, diese Person war ganz klein, aber die hat ganz mächtig gebrüllt fast und zwar, ich gehe nicht raus. Und dann habe ich gesagt, warum gehst du nicht raus? Ich habe mit dem Teufel diskutiert in diesem Befreiungsdienst. Warum gehst du nicht raus? Hier ist Fleisch. Habe ich gedacht, das gibt es nicht. Das ist Versammlungssaal wie dieses hier, aber das ist kein Fleisch, keine Metzgerei. Hier wird nicht gegessen, oder wurde nicht gegessen, verstehst du, soll Fleisch sein. Und die sagt, ich gehe nicht raus, dieser Geist, ich gehe nicht raus, und wehrt sich, hier ist Fleisch. Ich bück mich auf und gucke, wo die Person auf dem Boden liegt, und gucke, ist da irgendwo Fleisch? Ja, das Einzige, was ich gesehen habe, ist ein Krümel vom Matzen, das beim Abendmahl runtergefallen ist und liegen geblieben ist. Und dann habe ich gedacht, Teufel, warte mal her. Und dann nehme ich dieses Grümelchen und geh hin und leg dieser Person auf der Stirn und pfiuh, wird ein Geschrei und so weiter und ein Gestank kam raus. Weißt du, dann nützt Deodorant nichts mehr und Parfüm nichts mehr. Wir haben Fenster aufgemacht, die Gebläse eingeschaltet, nichts. Also massiver Gestank. Und so ist der Teufel ausgefahren und das Mädel war frei. Und da habe ich verstanden, die Christen haben keine Ahnung vom Abendmahl. Es sei denn, der Herr zeigt, ist, was das bedeutet. Und deshalb, wenn du zum Abendmahl gehst und du sagst, Herr Jesus, das ist nicht nur jetzt schnell ein Brötchen und wird gleich gelutscht und geschluckt und so weiter. Nein, Jesus, ich nehme dich auf in mir. Das ist dein Fleisch. Und ich trinke dein Blut. Du, ich machte, wenn ich zum Abendmahl gehe ganz anders an die Sache ran. Seitdem weiß ich, da steckt Jesus drin. Ich bin nicht katholisch. Verstehst du aber? Aber für mich ist Jesus in diesem Augenblick da drin, weil ich gehe in dem Glauben und mir geschieht es nach meinem Glauben. Und ich weiß, Gesundheit kommt auch mit hinein, wenn ich dann Jesus esse. Ich esse sein Fleisch. Jesus war nicht krank. Ich trinke sein Blut. Und ich bekomme eine Bluttransfusion. Ich habe so vieles entdeckt, als ich das erlebt habe damals, habe ich so viel entdeckt, was steckt im Abendmahl. Und ich kann mir so vorstellen, Bruder Paulus hat so ähnliche Erfahrungen gehabt. Ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch weiterlehre und gebe. Und jetzt, deshalb, aber jetzt muss jeder selbst das erfahren. Da muss jeder selbst drauf kommen. Das muss jeder selbst erleben. Was ist die Wahrheit? Was steckt da hinten? Dahinter. Wenn du die Wahrheit liebst, und die Frage ist, liebst du überhaupt die Wahrheit? Weißt du, die Wahrheit ist knallhart. Die meisten haben Angst über die Wahrheit. Da haben nur Leute, ein paar Lausbuben, haben sich sowas ausgedacht in Süddeutschland irgendwo und haben dann einige Geschäftsleute Briefe verschickt, es ist alles bekannt. Und dann liest der Chef, verstehst du, es ist alles bekannt. Das sind einige Leute, es ist ein Skandal gewesen, haben sich das Leben genommen, sind aus der Stadt verschwunden, verstehst du, nachdem diese Briefe verschickt worden sind. Es ist alles bekannt. Und es ist alles, die haben nicht geschrieben, was alles bekannt ist. Es ist alles offenbar. Leute haben Angst vor einem Verbrecher. Und die Mächtigen, die haben Angst vor der Wahrheit. Wenn die Wahrheit rauskommt, dann sind sie erledigt. Deshalb, willst du die Wahrheit hören? Suchst du die Wahrheit? Herr, öffne mir die Augen, dass ich die Wahrheit sehe, die Wahrheit erkenne, in geistlichen Dingen. Wir sind auch so oft so eine Routine, wir machen das mit, wir sind dabei, wir sind lustig, aber kennen wir die Wahrheit? Die Mächtigen haben Angst vor der Wahrheit. Deshalb wird da die ganze Intelligenz, bevor da eine Revolution stattfindet und was Neues kommt, da werden die klugen Gebildeten zuerst mal liquidiert. So, die Wahrheit. Der Teufel kann nur über Dumme und Unwissende herrschen und regieren. Wenn du von Gott aufgeklärt worden bist, egal in was, in der Situation, die Offenbarung bekommen hast, dir die Augen geöffnet worden sind, so wie Johannes auf der Insel Patmos. Der hat gesehen, der Antichrist kommt, der falsche Prophet kommt, die Gemeinde wird blau und träge. Da bist du nicht mehr entsetzt über die Christenheit, wenn die lau und träge werden. Du weißt, das ist alles schon im Programm drin. Das kommt. Du bist aufgeklärt. Und die Offenbarung ist ein Buch der Wahrheit. für viele ein Buch mit 7 Siegeln, aber da steckt so viel Wahrheit drin. Wenn du das richtig verstehst, richtig liest, dann wirst du nicht erschrecken. Du weißt, dort ist ein Happy End. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Du weißt, wir haben ein gutes Ende und uns passiert nicht, denn Gott hat uns in seiner Hand. Aber Dumme haben Angst. Oh, hast du schon gesehen, Antichrist ist um die Ecke dort hinten. Der kommt schon wieder hoch, da kommt so ein Diktator, so ein Tyrann. Nein, lass die kommen. Die Tyrannen haben nicht länger gelebt als 70 Jahre. Das ist ihr Alter. Denk an Russland, Sowjetunion, als es am größten war, zerbrach es. So, der Teufel kann nur regieren, wenn wir die Wahrheit nicht kennen. Aber wenn wir die Wahrheit kennen, wir sind überlegen. Ich weiß Bescheid. Ich werde von Gott geführt. Dann sind wir sicher, dann haben wir keine Angst. Wir haben Angst nur immer dann, wenn wir nicht wissen, was kommt. Aber wenn du in Gott bist, dann weißt du die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Dann weißt du, ich bin in Gott geboren. Gott hat alles unter Kontrolle. Da geht nichts schief. Auch wenn bei mir alles schief geht, aber bei ihm geht nichts schief. Und wenn du das alles weißt, egal, dann streik's aus und dann mach's weiter. Ohne Furcht, ohne Zweifel und was weiß ich. Die Wahrheit ist es, was dich auch siegreich macht, was dich stark macht, überlegen macht. Was ist die Wahrheit, diese Pilatus-Frage? Herr, bist du der König oder sollten wir auf einen anderen warten? Weißt du, die Frage ist da, jeder Christ, sogar Johannes der Täufer. Bist du oder soll wir jemand auf jemand anders warten? Du kannst sogar Jesus getauft haben, du kannst über Jesus mächtige Worte gesprochen haben und hast doch Zweifel. Herr, bist du es? Oder sollen wir auf jemand anders warten? Auch als Christen, auch als wiedergeborene Christen. Wir haben manchmal Fragen, was ist die Wahrheit? Und ich habe eines festgestellt, ich bin Gott dankbar, dass ich zweifeln darf. Die meisten Leute haben gesagt, denken im Zweifeln wäre Sünde. Nein, Zweifel ist wichtig, um zum Glauben zu kommen. Je mehr du zweifelst, desto besser glaubst du nachher. Je mehr Fragezeichen du hast, desto besser. Verstehst du? Und du entdeckst über Zweifel die Wahrheit. Frag. Und was ist die Wahrheit? Jesus, bist du es? Oder muss jemand anders kommen? Der Elia noch? Oder wer auch immer? Was ist die Wahrheit deines Lebens? Warum bist du da? Wir reden über unsere Erwählung. Bin ich wirklich erwählt? Ist das wirklich wahr? Oder bilde ich mir das nur ein? Einbildung ist auch eine Bildung. Verstehst du? Man bildet sie ein und meint was Besonderes. Aber ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr, was ich sage? Was ich glaube, was ich denke, ist das wirklich wahr? Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist die Antwort? Wozu bin ich bestimmt? Was hat der liebe Gott von mir gewollt? Oder wie hat er mich geplant oder verplant oder eingeplant? Was ist die Wahrheit? Wir fragen uns, ist das wirklich alles? Und ich denke auch, das war der Grund, warum ich mich bekehrt habe. Ich habe eigentlich alles gehabt, was man so als junger Mann sich wünscht und träumt. Ich habe Auto gehabt, Mädels gehabt. Habe alles Mögliche gehabt, aber habe meinen Beruf gehabt, habe Geld verdient, habe sogar in Akkord gearbeitet, damit ich noch mehr verdiene. Ich habe alles gehabt, was ich wollte und mir wünschte. Und dann habe ich mich gefragt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Ist das Leben, das was du lebst, wirklich alles? Oder gibt es noch jenseits des Lebens auch noch Leben? Und das war da fing ich an zu fragen. Da habe ich mich, ich war nicht religiös, aber dann begann ich mit der Religion mich zu beschäftigen, mit Buddhismus, Hinduismus. Das hat mich fasziniert, diese fernen östlichen Religionen. Dann habe ich mich hineingelesen in bestimmte Religionen. Christentum wollte ich nicht, denn für mich war Religion Opium fürs Volk, von dem, was ich gelernt habe. Christentum wollte ich nicht, die Kirchen haben versagt. Und das war das, was ich wusste und ahnte, bis da irgendjemand kam, gerade du brauchst Jesus. So radikal und brutal. Gerade du brauchst Jesus. Und da setze ich mich auseinander. Was ist die Wahrheit? Dann schreibt er, lesen Sie die Bibel, vor allem das Neue Testament. Ich habe gesagt, ich habe gar keins. Dann hat er mir aus Liebe und Gnade noch eins geschickt und unterstrichen, was ich lesen sollte in der Bergpredigt. Lesen Sie die Bibel. Und er hat nicht gesagt, du musst dich jetzt bekehren, gerade du brauchst Jesus. Aber wie komme ich zu diesem Jesus? Und dann lese ich. Selig sind die reines Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Dies hat er sogar noch unterstrichen. Und dann habe ich gedacht, ich bin doch perfekt. Ich habe noch niemanden umgebracht, keinen Bankraub begangen und dergleichen. Aber selig sind die reines Herzens, sind die werden Gott schauen. Ab und zu wollte ich bei meiner Mutter was genascht oder geklaut vom Tisch, weil es mir so gut geschmeckt hat. Aber ein Verbrecher? Weil erst als der Herr mir die Augen öffnete, merkte ich, was für ein Dieb ich bin. Verstehst du, was ich für ein Dieb bin? Nicht nur Lügner und sonst, nein, ein Dieb bin ich. Aber ich dachte, ich bin perfekt. Und dann lese ich der Zachäus später, wo ich dann Christ war, und jemand predigt und erzählt von der Wiedergutmachung in der Predigt. Ich war schon Christ, war schon getauft. Und dann merke ich, ich bin ein Dieb. In meiner Firma, ich habe das Organisieren genannt. Weißt, ich habe einfach organisiert, das mitgehen lassen. Ich brauche einen Schraubenschlüssel, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und dann am Schluss habe ich mich nicht mal geniert, größere Dinge mitzunehmen, wie eine Flex. Verstehst du? Und dann werde ich Christ und der Heilige Geist lässt mich nicht mehr in Ruhe. Weißt du, und das ist wie, was ist die Wahrheit? Plötzlich nehme ich einen Schraubenschlüssel und er spricht. Ich weiß nicht, ob du schon sowas erlebt hast, dass ein Schraubenschlüssel zu einem spricht. Ich bin gestohlen. Schnell hingelegt. Und dann einen Hammer genommen oder was weiß ich. Ich bin gestohlen. Ich habe gedacht, wo bin ich denn jetzt geraten? Ich konnte gar nichts mehr machen. Wenn ich mein Auto reparieren wollte oder sonst was, konnte ich nichts mehr machen. Ich bin gestohlen. Bis ich alles zusammengepackt habe und bis ich dann zu meinem Chef gefahren bin, dreimal Anlauf genommen. Ich merkte, wie furchtbar schwer es ist, die Dinge in Ordnung zu bringen. Verstehst du? Du weißt es, das muss in Ordnung gebracht werden, aber das ist fast nicht möglich. Du bist so ein Feigling. Beim Sündigen war ich kein Feigling, aber beim Wiedergutmachen, da war ich ein Feigling. Da stehe ich vor der Tür, lieber Heiland. Ich habe sogar gefastet, damit ich das in Ordnung bringen kann und damit ich aus der Firma fliege. Noch vieles andere war da mit dran. Und ich gehe hin, nein, du machst dich lächerlich. Verstehst du? Und so kommt der Teufel. Du machst dich lächerlich. Der Teufel versucht uns zu verblenden. Und dann zweites Mal nehme ich Anlauf. Da muss ich gewundert haben, warum fahre ich da in seine Villa vorbei ständig. Und dann das dritte Mal mache ich die Augen zu und einfach drauf und basta. Dann kommt er raus. Herr Matutis, was ist mit Ihnen? Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich muss was bekennen, was in Ordnung bringen. Aber wir müssen rausgehen zu meinem Wagen. Dann mache ich den Kofferraumdeckel auf. Dann sagt er, das sind alles Werkzeuge von unserer Firma. Ich habe gesagt, ja, das ist es. Wissen Sie, ich bin Christ geworden. Ich habe mich bekehrt. Und jetzt muss ich die Dinge in Ordnung bringen. Was soll ich machen? Ich möchte das alles zurückbringen. Dann sage ich, ich verstehe das. Das und das geben Sie in der Werkzeugausgabe ab. Und das andere dürfen Sie behalten. Du, ich bin weggefahren. Ich habe Gott gedankt. Habe gesagt, lieber Heiland, eine Last ist von mir gefallen. Weißt du, und das ist die Wahrheit. Wenn der Heilige Geist dich lehrt, wenn der Heilige Geist dich schult, wenn er dir die Augen öffnet. Zuerst habe ich, wenn jemand mir vorher etwas erzählt hat, du sollst nicht stehlen, habe ich gesagt, ich stehle ja nicht. Weißt du? Und du weißt gar nicht, wie es um dich drum steht. Oder ich lüge nicht. Weißt du, bis man ertappt wird oder erwischt wird. Ich lüge nicht. Was ist die Wahrheit? So, nicht was Menschen mir sagen, ist die Wahrheit, sondern was der Heilige Geist mir sagt, ist Wahrheit. Und auch nicht, was mein Gewissen sagt, ist die Wahrheit. Mein Gewissen ist anerzogen. Mein Gewissen ist Einbildung. Der Kannibale, für den ist ein Menschen aufzufressen, kein Verbrechen. Das ist Gnade für ihn. Wenn er das kann, er übernimmt die Kräfte von dem anderen, von dem Helden. Aber für uns ist es ein Verbrechen, eine Sünde. Und dergleichen. Und das ist wieder kulturbedingt, religionsbedingt, erziehungsbedingt. Weißt du, wo wir herkommen? Aus unserer Kultur. Ist das die Wahrheit? Der Heilige Geist muss uns die Augen öffnen. Und wir müssen erkennen, das ist es. Denn Gott, der Heilige Geist, ist der Geist der Wahrheit. Er biedert sich nicht an, er schmeichelt nicht und schleimt nicht. Er sagt uns, was ist. Und dann hast du Probleme. Und dann hast du Probleme. Ich kann mir vorstellen, der Zachäus in seinem Haus, was da los war. Weißt du, bisher hat er gar nicht gemerkt, was für ein Leben er lebt. Er denkt, es ist alles perfekt, Marmor und Gold und alles wunderbar, bis Jesus zu ihm kommt. Und plötzlich hat er überall schlechtes Gewissen. Das ist gestohlen, das ist übertrieben, das hast du dem Mann abgenommen und so weiter. Und plötzlich sprechen die Dinge. Ich werde nie vergessen, plötzlich kriege ich von einer Frau einen Anruf hier in Berlin und sagt, bei Ihnen waren doch Rumänen in der Gemeinde. Und da wurden Geigen abgenommen. Ich habe gesagt, ja. Wie viele Geigen wurden abgenommen? Ich wusste nicht mehr genau, vielleicht 20 oder 21 Geigen, also Violinen. Ich habe gesagt, die wurden abgenommen. Ja. Also wissen Sie noch, wie viele abgenommen wurden? Ich gesagt, kann ich nicht sagen, das müsste ich jetzt nachlesen und gucken, was ich da gehabt habe. Ja, ich muss Ihnen was bekennen. Bei uns in unserem Wohnzimmer hing jahrelang eine von Ihnen weggenommene Geige, eine Violine, was den Rumänen weggenommen worden ist. Ich sage, das habe ich gar nicht gemerkt. Mir ist gar nicht aufgefallen. Und dann sagte, wissen Sie, mein Mann war dabei bei dieser Razzia als Polizist oder Zöllner, der das alles abgenommen hat. Jetzt sind sie auseinandergegangen, verstehst du, die Ehe hat nicht mehr funktioniert. Und jetzt bekennt die Frau und bringt, blamiert den Mann, bringt es an die Öffentlichkeit, die Geige. Das geht, sie geht sogar zur Polizei und sagt, der Mann hat diese Geige gestohlen, ich soll nur bestätigen, wie viele Geigen da waren. Du siehst also, die Wahrheit kommt immer raus. Lügen haben kurze Beine. Die Wahrheit kommt immer raus. Sogar nach Jahren, da war ich schon hier am Leopoldplatz, weißt du, vorher waren wir in Kreuzberg, als das passierte. So, die Wahrheit kommt raus. Und spätestens in der Ewigkeit kommt alles raus. Wenn du dich bekehrst, kommt sie raus. Und spätestens dann in der Ewigkeit. Und manche, wenn die dich dann nachher in die Pfanne hauen wollen, die bringen das ans Licht und posaunen ganz groß. Also, die Geige war gestohlen. Ist das die Wahrheit? Weißt du, wenn du eine Sache durchschaust, wenn du eine Sache verstehst, und ich denke, wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet, nicht wenn ich mir einbilde, ich verstehe jetzt, nein, der Heilige Geist muss mir die Augen öffnen. Und das ist die Gnade, dass ich plötzlich verstehe und sage, ja Herr, aha, das ist es. Weißt du, viele biedern sich uns an, viele sagen, das ist die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Aber Jesus sagt, Leute, glaubt nicht alles. Und die Pharisäer, die behaupteten, wir haben die wahre Religion, wir Juden, wir sind perfekt. Und die sind alles andere, die Heiden, die haben keinen Glauben. Weißt du, vielleicht haben die Heiden mehr Glauben gehabt als alle Juden zusammen. Jesus sagt, das, was hier geschieht, wenn das in Sodom und Gomorra geschehen wäre, die hätten sich alle bekehrt. Aber ihr seht in Kapernaum, Bethsaida und wo auch immer, ihr seht Zeichen und Wunder und ihr bewegt euren Hintern nicht einmal. Und glaubt nicht, wenn das alles geschehen wäre. Und das Interessante ist, was der Herr Jesus den Juden immer so einen Spiegel vorgehalten hat. Das war ein Samariter, die war eine Samariterin, die war eine Heidin und so weiter. All diese großen Heilungswunder, die Jesus bewirkt hat, sind alles Ausländer gewesen. Kaum Juden, also aus Judäa. So, was ist die Wahrheit? Und Jesus hat einmal den Thomas belehrt und der Thomas fragte auch und so weiter. Thomas, der Zweifler, verstehst du? Wir haben ja, ich glaube nur das, was ich sehe. Nur das, was ich sehe. Und selbst wenn du siehst, du kannst manchmal vielleicht nicht mal deinen Ohren und deinen Augen trauen. Vieles wird vorgespielt. Aber ich glaube, was ich sehe. Und ich glaube nicht, was sie mir erzählt. Jesus wäre auferstanden. Jesus würde leben. Jesus ist gegenwärtig. Jesus sogar hier in unserer Mitte. Glaube ich doch nicht. Bis plötzlich Jesus vor ihm persönlich steht. Thomas, hier sind meine Hände. Meine Seite. Hier sind meine Füße. Da sind die Nägel durchgegangen. Ich bin's. Und dann fällt der Thomas auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Wir können viel lernen, viel studieren, Predigten anhören, in der Versammlung sein, meditieren und alles Mögliche, bis Jesus vor uns steht. Das ist die Wahrheit. Und bis wir ihn berühren, ihn erfahren. Und Thomas glaubt nur das, was er selbst erfährt und was er im Geist erfährt. Und Gott muss im Geist in der Wahrheit erlebt und erfahren werden. Was ist die Wahrheit? Er glaubt nur, was er selbst erfährt, was ihm unter die Haut geht, was er verinnerlichen kann, was er wirklich akzeptieren kann. Aber du kannst auch vieles akzeptieren und vieles vergleichen, viel durch die Gleichnisse, aber das muss der Heilige Geist die Augen öffnen, dein Verstand. Ihre Augen wurden gehalten. Verstehst? Jesus läuft neben den beiden Emmaus-Jünger, genau in der Mitte drängelt er sich da rein und redet vom Reich Gottes. Musste nicht Christus leiden, musste nicht Christus auferstehen, musste das alles nicht passieren. Und unser Herz brannte, heißt es von ihnen, bis er, und wieder beim Abendmahl, bis das Mahl gefeiert wurde, bis er das Brot brach, dann gehen plötzlich die Augen auf. Du siehst, beim Abendmahl steckt mehr drin, als was du glaubst. Plötzlich erkennen sie, das war Jesus. Das war, so hat unser Herr Jesus getan. Und er war weg. Und sie rannten ganz schnell nach Jerusalem und haben gleich erzählt, uns ist der Herr begegnet. Und er hat noch. Und die haben gesagt, und manche Frauen haben uns verunsichert, als sie sagten, der Herr wäre auferstanden. Das hat uns nervös gemacht, das hat uns unruhig gemacht. Die Wahrheit macht uns unruhig, nervös und verrückt manchmal, bis wir selber da drauf kommen. Bis wir dieses Aha-Erlebnis haben. Die Wahrheit wird vielfach unterschlagen. Die Wahrheit wird verboten. Die Wahrheit wird nicht geglaubt. Du kannst 100-mal die Wahrheit sagen. Das glaubt ihr nicht. bis die Person selber drauf kommt, bis die Person selbst erlebt, bis die Person selbst sieht, bis die Person selbst in diese eine ähnliche Situation verwickelt ist. Weißt du, und das ist Gnade. Gott erlaubt es, dass manche Dinge in unserem Leben passieren, weil wir so ungläubig sind. Thomas, ich bin's. Ich bin's. Und deshalb, der Herr wirkt, wenn wir in einer Situation sind und er öffnet uns die Augen durch die Situationen, die wir dann hineinschlittern. Es ist Gnade, dass Gott uns da hineinlässt. So, was ist die Wahrheit? Die Wahrheit für dein Leben. Wie versteht man diese Wahrheit? Also du erlebst Dinge und dann, die Wahrheit kannst du nicht studieren, die Wahrheit wird erlebt, durchlebt, erfahren, wie beim Thomas, wie bei den Emmaus-Jüngern. Und die Wahrheit ist immer der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Die Wahrheit ist der Wille Gottes, was Gott wirklich von mir will, das ist die Wahrheit. Nicht, was die Leute wollen und was ich selbst will, sondern was will Gott für mein persönliches Leben? Wer seinen Glauben nicht versteht und den Willen Gottes nicht versteht und den Plan Gottes für sein Leben nicht erkennt, wird auch nie die Wahrheit erfahren. Der wird immer wieder wie Katze um heißen Brei herumgehen, aber nicht auf den Punkt kommen. Aber Gott versucht uns durch seinen Heiligen Geist. Und deshalb, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist zeigt uns die göttliche Seite und dann die menschliche Seite. Er zeigt, selig sind die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und plötzlich guckst du im Spiegel, denkst, ich habe ein reines Herz. Aber wenn du innen reinguckst, da siehst du, in der linken Kammer und der rechten Kammer, da ist so viel Unsinn drin, so viel Mist, so viel Zweifel oder was auch immer ist. Selig sind die reines Herzen sind, dir werden Gott schauen. Und dann siehst du auch, wie hart dein Herz ist. Weißt du, du glaubst, ja, ich bin nett, ich bin freundlich, aber du, wenn du ganz ehrlich bist, du bist ein Egoist. Verstehst du, gehst manchmal über Leichen. Nicht nur über bestimmte Dinge, sondern, weißt du, das lässt dich eiskalt. Ach, da sind 100 Leute umgekommen, was geht dich mich an? Mich trifft's nicht. Mich betrifft nicht, das ist so weit weg. Aber dann, wenn ich mittendrin bin in diesem Dilemma, in diesem Problem, tu, das geht mir unter die Haut. Das ist die Wahrheit nachher. Nicht, was in der Welt passiert. Beispiel, der Teufel versucht uns so zu unterhalten, was in der Welt alles passiert. Da ist so viel Terror, so viel Verbrechen, so viel Unruhe, so viel Stress, so viel Ärger. Und dann kommen wir in eine Situation drin, wo es uns ärgert. Wo es mir an die Nerven geht, an die Substanz geht. Weißt? Und dann, ja, plötzlich steht die Polizei vor meiner Haustür. Plötzlich ist bei mir eine Hausdurchsuchung. Plötzlich bin ich betroffen von der Krankheit. Plötzlich werde ich abgeholt. Was weiß ich? Und du, das ist ganz anders, als wenn die anderen abgeholt werden. Die Wahrheit ist es, wenn dich die Sache betrifft. So, Gott zeigt uns die göttliche Seite von der Wahrheit. Und es ist immer wieder, es geht um Jesus. Es zeigt, bist du so wie Jesus? Sanftmütig und demütig? Oder hältst du die Nase ganz hoch? Guckst auf die Leute runter, was die da unten machen? Ja? Ich weiß nicht, wie du bist. Die meisten tragen die Nase ganz hoch. Die sehen nicht mehr die Wirklichkeit. Bis Gott uns mit der Wirklichkeit konfrontiert. Mit einer Krise, mit dem Krieg, mit einer Katastrophe. Und wir werden da, plötzlich stehen wir drin. Dein Sohn, deine Tochter, dein Mann, deine Frau. Plötzlich sind die drin irgendwo verwickelt. So, die Menschen sehen die Wahrheit erst dann, wenn Gott uns damit konfrontiert. Du kannst viel den Leuten erzählen. Du brauchst Jesus, verstehst du? Die sagen, nee, danke, ich habe meine Kirche, meine Religion, meinen Glauben. Verstehst du? Und ich möchte noch nicht in den Himmel gehen, da wo du dahin möchtest. Oder in dem Himmel, wo die ganzen Heuchler beieinander sind. Verstehst du? Für die meisten Leute sind die Christen alles nur Heuchler. Die Frommen, die Religiösen, lauter Heuchler. Aber du weißt nicht die Wahrheit. Verstehst du? Du, diese Heuchler, die waren mal Heuchler, die waren mal Sünder, die waren mal Problemmenschen. Und die haben sich bekehrt. Verstehst du? Und du kennst sie noch von früher. Du kennst sie im Fleisch, aber du kennst sie nicht in der Wirklichkeit. Wir kennen die Leute nicht in der Wirklichkeit. Wir haben da unsere vorgefasste Meinung, unsere Vorurteile. Der ist weiß, der ist schwarz, der ist groß, der ist klein, der ist ein Chinese, der ist ein Russe, der ist ein Amerikaner. Weißt du, wir haben unsere vorgefassten Meinungen. Aber was ist die Wahrheit? Bis du mal im Ausland bist. Mein Schwager, der hat sich gar nicht viel eingebildet, aber der ist als Austauschschüler in London gewesen und plötzlich haben sich die Kinder sich von ihm distanziert. Nazi-Boy, Nazi-Boy, Nazi-Boy. Der kommt nach Hause und fragt Mama, was ist ein Nazi-Boy? Verstehst du? Bis du mal im Ausland bist, dann merkst du plötzlich, was ein Ausländer ist. Die meisten, viele sind gar nicht im Ausland richtig gewesen, verstehst du, unter den Leuten gelebt, in ihre Latschen gelaufen. Bis du mal dort bist, du erfährst die Wahrheit erst, wenn du damit konfrontiert wirst mit der ganzen Geschichte. Was ist die Wahrheit? Weißt du, wir sehen immer nur stückweise von der Wahrheit. Immer so eine kleine Ritze, die Wahrheit Gottes. Und ich möchte ein paar Wahrheiten sagen, die wahr sind, allgemein gültig, universell sind. Gott liebt uns. Das ist eine Wahrheit, die ich dir sagen darf und kann. Gott liebt dich. Das ist eine Wahrheit. Jetzt musst du es aber ausprobieren. Wie verhält sich, dass Gott mich liebt? Streichelt er mich? Küsst er mich? Haut er mich? Was macht er? Gott liebt mich, verstehst du? In der Bibel, da liest du, den Sohn, den ich aufnehme, den strafe und züchtige ich. Verstehst du? Da siehst du zuerst mal den Stock, den Bätscher oder was auch immer. Gott liebt mich, das ist eine Wahrheit. Und ich muss es erleben, wie Gott mich liebt. Und ich erlebe die Liebe Gottes, wenn ich in Probleme bin. Dass er mich durchträgt, dass er mir beisteht, dass er mich ermutigt, wenn ich entmutigt bin, auf dem Boden liege, mich aufrichtet. Dieser barmherzige Samariter. Das ist, wie ich die Liebe Gottes erlebe. Oder die Wahrheit ist, dass Gott mich versteht. Das kannst du mir vielfach erzählen oder hundertmal erzählen. Gott versteht dich, mein Kind oder mein Bruder, meine Schwester, Gott versteht dich, der Herr versteht dich. Bist du selbst in einer Situation bist, wo du dich selbst nicht mehr verstehst und du dankbar bist, dass Gott dich versteht und Gott dich verstanden hat. Verstehst? Eine Wahrheit, die musst du selbst durchleben. Du musst selber das an deiner eigenen Haut fühlen. An deine Nerven. So, es gibt unsichtbare Realitäten. Die sind die Wahrheiten Gottes, aber die musst du verinnerlichen. Das muss in dein Herz hineinkommen. Und Gott wirkt immer im Verborgenen. Das merkst du gar nicht. Und er wirkt erst dann, wenn du dran bist. Nicht, wenn die anderen. Weißt du, Gott wirkt bei den anderen Leuten. Und er ist gerade mit jemand anders vielleicht im Augenblick beschäftigt. Und du hast deine Ruhe. Ich denke nur an die zwei Juden, die unterhalten sich über den Teufel. Unterhalten sich. Die meisten Leute, fromme Leute, sprechen sehr gerne über den Teufel. Das hast du noch nicht gemerkt. Die reden so gerne von Dämonen und so weiter. Mehr wie von Engeln und von den lieben Gott. Und da sind die zwei Juden, die unterhalten sich über den Teufel. Wo war Satan, als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen? Sagt der eine so und der andere sagt wieder so, pro und contra. Er war da und da und da. Bis der eine, die Erleuchtung kommt, ich weiß, wo der Teufel war, als die Kinder Israel durch das Rote Meer zogen. Denn da war kein Teufel. Also war kein Teufel zu sehen. Wo war der Teufel? Dann sagt er, ich weiß. Als die Kinder Israel rauszogen, da gab es den Hiob. Und Hiob und Israel, damals der Ausdruck ist gleich, zeitgleich, die gleiche Geschichte. Hiob weiß noch nichts von Israel, Kinder Israel, vom Gesetz und so weiter. Also die gleiche Zeit. Ja, da war der Teufel so mit dem Hiob beschäftigt, dass er keine Zeit hatte für Israel. Und deshalb ist es auch, weißt du, der Teufel ist jetzt mit irgendjemand anderem beschäftigt. Und dich lässt in Ruhe. Aber das nächste Mal kommt und dann versucht er dich auf den Kopf zu stellen. Versucht er dich? Und einmal lässt er dich wieder in Ruhe, weil dann hast du wieder Pause von der Versuchung. Bei Jesus heißt es auch, und der Teufel verließ ihn für eine kleine Weile. Für eine kleine Weile. Bis er wieder irgendwo aufgetaucht ist. Das sind die Wahrheiten, die wir erleben. Versuchung ist eine Wahrheit, die wir durchleben und erleben. Gott ist unsichtbar, deshalb ist es für manche schwer zu verstehen, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen, bis du mit ihm gehst und mit ihm wandelst, mit ihm arbeitest, zusammenarbeitest, dann merkst du, wenn du so den lieben Gott neben dir hast und er sagt, ich bin bei dir, mein Kind, Tag und Nacht. Diejenigen, die sich nur im natürlichen Sinnen versuchen, Gott zu begreifen, die Wahrheit zu begreifen, zu verstehen, die werden es nicht verstehen durchs Tasten und was weiß ich, sondern die werden nur verstehen, wenn Gott sich uns offenbart. Wahrheit erlebt man, wenn sich Gott einem offenbart. Vorher kannst du studieren, kannst du beten, kannst du alles machen, kannst du in die Wüste gehen und meditieren, es sei denn, Gott öffnet uns die Augen. Unsere Augen werden gehalten. Wahrheit ist, das, was wir mit unseren Sinnen nicht mehr wahrnehmen können. Mit meinem Tastsinn, mit meinem Geschmack, mit meinem Geruch und Hören und Sehen. Erst wenn das alles ausgeschaltet ist, wenn ich nicht mehr auf natürliche Art und Weise die Dinge vernehme und dann erlebe, das ist die Wahrheit. Denn Fleisch und Blut hat es dir nicht offenbart, lieber Petrus, sondern der Geist meines Vaters, sagt der Herr. Also du siehst, wie erlebt man die Wahrheit. Der eine sagt, du bist Messias, du bist Lehrer, du bist Rabbi, du bist das. Und was sagt ihr, dass ich bin? Und dann, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wir brauchen diese Offenbarung, dass wir das begreifen, das kapieren, wer Jesus ist. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, und da gerade auf diesem Fels, nicht auf dem Papst, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das ist die Grundlage für das Reich Gottes. Diese Offenbarung. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Und du kannst Jesus nur im Geist erfassen, die geistlichen Dinge nur im Geist erfassen. Heil kannst du nur im Geist erfassen, nicht in deinem Verstand, sondern im Geist. Der Heilige Geist muss deinem Geist Zeugnis geben. Das ist, wie wir die Wahrheit erfahren. Weißt du, dein Geist muss nur offen sein für den Heiligen Geist. Und dann erfährst du die Wahrheit. Dann begreift deine Seele, dann kannst du Amen sagen. Und das ist wichtig, dieses Wort Amen. Weißt du, es ist nicht das Schluss vom Gottesdienst oder der Predigt oder vom Gebet. Nein, Amen ist etwas, wo es heißt, so sei es. In der Predigt, plötzlich solltest du sagen Amen. Und nicht denken, der Pastor muss jetzt aufhören. Versteht sie? Ich kenne sowas. Ich habe einen evangelischen Pfarrer mal bei mir zu Gast gehabt und der predigt bei uns und ich habe ihn nicht eingeweiht, bei wem er geraten ist, dass er in der Pfingstgemeinde ist. Und bei uns war ganz üblich, ganz normal, wenn ich gepredigt habe, Amen, Halleluja. Verstehst du, wir waren Pfingstler. Und wir waren so frei. Und dann predigt der Pfarrer sehr gut. Und dann, da sitzt ein älterer Bruder und er schreit, Amen. Sagt, ich höre gleich auf, warte mal, ich muss doch meinen Punkt zu Ende bringen. Oh, sagt, nein, mach weiter. Dann macht er noch weiter und predigt und dann ruft der Bruder wieder, Amen. Und sagt, ja, ich bin gleich fertig. Ich habe gesagt, Bruder, du kannst bei uns predigen, wir sagen oft Amen. Bei uns ist Amen, so sei es. Und Jesus, wenn er was Kräftiges gesagt hat, was Handfestes gesagt hat, dann bevor er angefangen hat zu predigen, hat er gesagt, Amen, Amen. Oder wahrlich, wahrlich, so steht bei euch in eurer Bibel, wenn ihr richtig liest. Und nicht nur überliest. So, Amen, Amen. Und dann, ich sage euch, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt also, Jesus hört auf, menschliche Art zu reden. Amen, Amen. Schluss mit Logos, Schluss mit Rema und ich sage es euch. Versteht ihr das? Im Geist und in der Wahrheit. Die Heilung musst du im Geist verstehen. Und wenn Gott redet und spricht, dann musst du sagen, Amen, ja Herr. Und je öfter du Amen sagst, für dich persönlich, nicht für die anderen, dass der Schluss in der Predigt ist, nein, für dich selbst, Amen, so sei es, desto schneller kapierst du. Je mehr du Jesus lobst und preist, und das ist, Amen gehört dazu. Jesus hat sehr oft Amen gesagt. Sehr ungewöhnlich für einen Rabbi, verstehst, der möchte gerne weitermachen. Nein, Amen, Amen, ich sage euch. Wenn du die Weisheit Gottes verstehen möchtest, die Wahrheit vergreifen möchtest, du möchtest öfter sagen, Amen, das bin ich, das ist für mich. Und weißt du, wir sollen durch das Wort Gottes reich werden, gesegnet werden. David schreibt einmal, das Wort Gottes habe ich wie eine Beute, eine große Beute, wie ein Raub. Amen. Dann kriegt der andere nicht mehr. Das ist für dich. Das akzeptierst du. Die göttlichen Wahrheiten sind ewig gültig, rechtskräftig, überall, für alle Menschen da. Es sei denn, du nimmst es. Und dann gilt es für dich. Es sei denn, du wendest diese ewigen Gesetze Gottes, die ewigen Wahrheiten an. Und dann funktioniert es. Ich will ganz schnell ein paar Tipps weitergeben. Wie finde ich die Wahrheit? Hier ein paar Tipps und du bist vielleicht schockiert, aber ich habe das in meinem Leben gelernt und ich sage dir auch Dinge, die dich vielleicht schockieren. Meide das Negative. Meide das Negative. Wenn du die Wahrheit finden willst, du musst einfach dich von allem Negativen trennen. Meide Menschen, die negativ sind, halte Abstand von diesen Menschen. Sonst fährst du drauf. Sonst wirst du konfrontiert mit ihnen, mit diesen Kerle. Du musst das Negative meiden. Das habe ich gelernt. Du kannst vieles nicht ersparen, aber wenn es du kannst, wenn es an dir liegt, wenn es bei dir möglich ist, meide negative Menschen. Geh vorbei. Hallo. Auf Wiedersehen. Weißt, meide Krankheiten. Meide von Krankheiten zu reden. Meide Leute, die nur von Krankheit reden, die nicht mehr aufhören, immer nur von Krankheit reden, die fast Medizin studiert haben, die den ganzen Tag nur googeln. Und nachlesen, was für Krankheit ist, was für Medizin dafür und dagegen. Meide solche Menschen. Wir sollten biblisch anfangen zu leben. Meide Menschen, die immer vom Teufel reden. Denn das, was ich rede, das rufe ich herbei. Durch deinen Mund wirst du verdammt, durch deinen Mund wirst du gesegnet. Auf deine Zunge, da liegt die Kraft. Meide Menschen, die immer nur vom Essen reden. Warum? Denn das sind Materialisten. Und ihr Gott ist ihr Bauch. Spricht die Bibel so, verstehst du? Meide Menschen, die nur von Problemen reden, von morgens bis abends spät, dass sie keine andere Musik mehr haben. Verstehst du? Meide solche Menschen. Weißt du, viele Christen besudeln sich. Die kriegen so einen geistig, würde ich sagen, einen Überhang. Da reden sie in der Seelsorge von einem zum anderen. Was glaubst du, wie viele Läuse bekommst du dann? Flöhe, geistige Flöhe, die der Teufel dir in den Kopf setzt. Und wenn du dafür nicht geschaffen bist und nicht von Gott dazu vorherbestimmt bist für diesen Dienst, du wirst krank. Du kommst nach Hause, da bist du voller Läuse, voller Ungeziefer. Meide Menschen, die immer nur von Not reden. Meide. Das hat Gott mir mal gezeigt und das habe ich angefangen für mich persönlich zu nehmen. Ich muss als Seelsorger, als Prediger mit negativen Dingen mich anhören. Aber ich versuche so schnell wie möglich los. Ich will damit nichts zu tun haben. Verstehst du? Ich will, Herr, reinige mich. Deshalb ist es so wichtig, dass du die tägliche Reinigung nicht vergisst. Beschäftige dich mit Gott, mit seinen Worten, beschäftige dich mit Menschen, die Gott lieben. Vielleicht gerade diese ganzen negativen Menschen. Frag, wenn sie so viel reden, hast du schon in der Bibel gelesen? Dort mal gegoogelt und geguckt. Verstehst du? Dort mal nachgeschlagen. Wenn die vom Teufel reden, hast du schon mal Gott gelobt und gepriesen? Komm, wir danken jetzt mal Gott und preisen den Herrn. Lasst uns und so weiter. Versuch einmal umzuschalten, umzulenken. Du hast es in der Hand. Du kannst also lenken. Nicht, dass du gesteuert wirst, sondern fang du an, über das Schöne und Gute, über den Glauben zu sprechen. Ja. Und du wirst plötzlich merken, die Hilfe Gottes ist plötzlich da. Rede von Gott und von seinem Glauben. Und plötzlich ist er da. Die Juden, ich weiß nicht, warum ich heute jetzt mit den Juden habe, aber die Juden sagen, wenn zwei Leute von Gott reden, zwei Juden von Gott sprechen, ist er in ihrer Mitte der dritte Mann. So sehen wir auch in dem Feuerofen. Verstehst du, die drei Jünglinge gingen loben und dankend in den Feuerofen und der Nebukadnezar sagt, haben wir nicht drei reingesteckt in den Ofen, aber das sind ja vier Leute. Und der andere sieht aus wie der Sohn der Götter. Und die loben und preisen Gott. Weißt du, wenn du im Feuerofen tanzt, dann tanzt du richtig. Verstehst du? Dann gehst du auf feurige Kohlen, du siebenmal heißer. Und die haben Gott gelobt und gepriesen. Und ich sage dir, wenn du in diesen Ofen des Elends hineingehst, egal was deine Situation ist, fang an Gott zu loben, zu danken. Preise Gott, Halleluja, jetzt haben wir kein Geld, jetzt haben wir keinen Strom, jetzt haben wir kein Wasser, jetzt haben wir gar nichts. Und jetzt haben wir nur noch dich, Herr Jesus Christus. Und wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Denk an das Gute, denk an ein gutes Ende und vertraue Gott, dass seine Hilfe uns zu einem guten, glücklichen Ende führt. Happy End für die Kinder Gottes. Denk an die Offenbarung. In Philipper Kapitel 4, Vers 8, da heißt es weiter, Brüder und Schwestern besonders, weil die sind auch da sehr anfällig dafür. Weiter, liebe Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswertig ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei ein Lob und so weiter, darauf seid bedacht. So polst du dich um. Darauf seid bedacht. Kritisiere nicht so viel, sondern sag, Mensch, mir gefällt deine Krawatte, mir gefällt dein Scheitel, aber ist manchmal komisch, ich weiß nicht, dein Scheitel ist auf der anderen Seite diesmal, aber irgendwas stimmt nicht, aber siehst toll aus. Ja, finde mal was Gutes über einen Menschen. Oder was er da ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat. Denk über die Wahrheit. Finde ein Stück Wahrheit bei Menschen und dann wirst du das verinnerlichen und sagen, Mensch, siehst toll aus. Ich sehe gar nicht so toll aus wie du. Wo bist du zum Friseur? Welche Kosmetikstudio gehst du? Ja. Wir finden die Wahrheit, wenn wir Gott vertrauen. Wir finden die Wahrheit, wenn wir alles in Gottes Hände legen und Gott abgeben. Nicht nur fromm reden, ich habe es Gott abgegeben. Weißt du, sondern wenn du Gott abgegeben hast, hol es nicht mehr zurück. Weißt du, dann wisse, sei gewiss, Herr, in deine Hände, ich befehle jetzt diese Situation in deine Hände, ich hole es nicht mehr raus. Ich rede nicht mehr darüber, ich habe es dir abgegeben und du wirst es wohl machen. Du findest die Wahrheit, wenn du Gott arbeiten lässt. Lass Gott arbeiten. So,
und lass sein Willen geschehen. Lass Gott den größten Arzt in deinem Leben sein und dann gehst du zu seinen Assistenten noch und zu Krankenschwestern. Verstehst? Und dann sollen die dich verarzten. Aber mein Hauptarzt, Chefarzt, Boss, mein großer Arzt, das ist der Herr. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein großer Arzt. Für Millionen. Jetzt sei dir das bewusst, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist die Wahrheit. Überzeug dich, wirklich innerlich. Lass dir das Zeugnis des Heiligen Geistes geben. Ich bin ein Kind Gottes, ein Kind Gottes. Der Herr sorgt für mich, er ist mein Vater. Ich rede im Vater unser. Unser Vater, mein Vater, der Vater vom Herrn Jesus Christus, der Vater von Petrus, der Vater von Johannes, der Vater von, was weiß ich, alle Kirchenväter, von allen Heiligen. Du bist mein Vater. Und ich darf auch zu dir, lieber Gott, auf den Schoß springen und kann sagen, oh Daddy, weißt, unser Vater, unser Schöpfer, unser Heiland. Vertraue, dass Gott alles regiert und unter Kontrolle hat. Und du wirst die Wahrheit erkennen, Stück für Stück. Gib Gott eine Chance in deinem Leben. Wie erfahre ich die Wahrheit? Fang an zu vergeben, zu verzeihen. Begnadige andere Leute. Verstehe, Gott hat dir so viel vergeben. Denk, was mit dir passiert ist. Was für ein Lump du gewesen bist. Verstehst? Aber Gott liebt Lumpis. Ja? Er hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Und jetzt hat er so ein unser Vater, verstehst? So ein Kind, so ein Baby. Vergebe, wenn Menschen dir was Böses antun. Vergelte es nicht mit wieder so, wie die da dich behandeln. Und du wirst die Wahrheit erkennen. Erstmals, wie schwer das ist zu vergeben. Wie schwer ist es zu vergessen. Wie schwer ist es, den Feind zu lieben. Das ist ja unmöglich. Du sollst deine Feinde lieben. Ja, steht in der Bibel. Aber, weißt du, ich werde nie vergessen, ich war junger Christ, da steht ein Diakon mal auf in der Gemeinde, in der ich war, und sagt, Geschwister, ich muss eine Wahrheit bekennen. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Du, das ist mir nicht mal zum Sinn gegangen. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Und dann habe ich überlegt, wie viele werden da dem sympathisch sein? Bin ich ihm sympathisch? Ich war ihm aber auch wahrscheinlich nicht sympathisch. Er kam dann eines Tages zu mir und sagte, Bruder Matutis, deine Koteletts sind zu lang oder zu breit. So, der Elvis Presley läuft so, aber nicht ein Christ hier bei uns. Verstehst du? Weißt du, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Das ist, er hat die Wahrheit gesagt, aber keine christliche Wahrheit, eine teuflische Wahrheit. Denn Jesus sagt, liebe deine Feinde, liebe vor allem die, die dir nicht sympathisch sind. Wer auch immer ist. Vergebe, wenn etwas Ungutes dir passiert, über dich gesagt wird, dass die Menschen nicht lieb zu dir sind und nicht. Und dann merkst du die Wirkung der Wahrheit. Das tut weh, aber ich vergebe. Nach mir die Sinnflut. Rutsch mit dem Buckel runter. Vorbei. Wenn du vergibst, erlebst du Gott. Da offenbart sich eine Wahrheit. Plötzlich hast du Friede. Frieden, das belastet dich nicht mehr. Das bedrückt dich nicht mehr. Das zieht dich nicht mehr runter. Und du schleppst keine Lasten mehr mit dir. Das ist ein Wunder, diese Vergebung. Erlebst du die Gnade Gottes, dann spürst du, das ist großartig, Gnade zu vergeben, zu erleben, die Vergebung. Wenn du dich demütigst, dann zeigst du, was in dir drin steckt. Zuerst einmal die Nase hoch. Aber dann, wenn du dich demütigst und sagst, tut mir leid, verzeih und so weiter. Wenn du dich demütigst und merkst, was für eine Gnade ist, das erhöht dich. Da fällt dir keine Perle aus der Krone. Ja, im Gegenteil, da kriegst du Perlen noch. Wir bekommen Perlen nur, wenn wir durch den Dreck gehen und in die Tiefe gehen. Ja, es zeigt sich, wie reif du bist. Dann erfährst du die Wahrheit. Kannst du durch den Staub gehen? Das ist Demut, durch den Staub gehen. Staubige Straße gehen. Kannst du alle Zeit fröhlich sein im Geist und dich nicht ärgern? Und genau, die ärgern dich. Nein, ich freue mich im Herrn, verstehst du? Da musst du dich selbst zwingen. Das ist Selbstkontrolle. Selbstkontrolle ist nicht, sich da und dort ein bisschen beherrschen, dass man nicht zu viel nascht. Selbstkontrolle ist, wenn es dich ärgert und es formt dich und es passt dir nicht. Weißt du, in deinem Inneren, da ist die Hölle los. Und sich da zu freuen. Oh, seid alle Zeit fröhlich. Ja, kannst du alle Zeit fröhlich sein? Bist du in der Wahrheit oder erzählst du nur Märchen? Gott liebt fröhliche Menschen. Ja, die kommen an die Wahrheit ran, zufriedene, ausgeglichene, dankbare, positive Menschen, die positiv denken, die sind Lieblinge Gottes. Denn das wird im Himmel sein. Im Himmel wird kein Meckerer sein, kein Murrer und kein Spötter. Im Himmel werden nur glückliche Menschen sein, gesättigt. Ich bin gar satt und ich brauche nicht. Ich habe alles, was ich bedarf, was habe ich bei meinem Herrn und von meinem Herrn. Wer gut denkt und gut lebt und gut ist, der erlebt die Wahrheit, dass Gott einem hilft. Nicht Pessimisten, nicht die Nörgler, nicht die Kritiker. Die Wahrheit. Willst du die Wahrheit wissen? Viele Menschen sind falsch eingestellt. Die sind falsch eingestellt. Die sind Klageweiber, Jammerlappen. Weißt du, sie sehen nur Schwierigkeiten, nur Probleme, nur Krankheiten, nur Nachteile, nur Sorgen. Aber sie sehen Gott nicht mehr vor lauter Zipperleins. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass der Herr bei uns ist alle Tage bis an der Weltende. Das ist eine große Wahrheit. Aber die musst du erleben. Und du erlebst es nur, wenn du durch die Hölle gehst. Durch Tal des Todes. Durch Schwierigkeiten gehst. Suche die Wahrheit. Hör Predigten und sag immer Amen. Verstehst? Nicht, dass du mich bestätigst. Ich brauche deine Bestätigung nicht. Schön, wenn ich bestätigt werde. Aber weißt du, ich habe bei den Farbigen in Birmingham, in London, oder in London und bis Birmingham am Raus dort gepredigt. Weißt du, und ich habe ganz toll, am Schluss habe ich gedacht, ich bin schwarz, so wie die Afrikaner, wie die Westindien sind. Weißt du, da predigst, sagst du etwas, Amen, gib ihm, sag ihm, sag ihm. Und dann sagst du wieder, und dann wieder, da stehen sie auf. Weißt du, predigt was anderes, aber das brauche ich nicht. Weißt du, es tut gut. Und nach Hause, wo ich dann wieder nach Stuttgart kam, damals wieder zurück, du, da habe ich gedacht, wo, ich bin im Kühlschrank. Versteht? Und dann war ich so, Amen, Amen, Halleluja. Und dann wieder hingesetzt und drum gemacht, du musst sowas erleben. Dann weißt du, aber ich habe eines gelernt, auch ruhig, Amen, Herr, ja, ja, du hast wahr. Es war, was du sagst, was der Prediger da im Internet sagt, was der Prediger da auf der CD sagt oder was und so weiter. Da atmest du etwas ein und saugst etwas ein und ja, tankst wieder auf und fährst auf wie ein Adler, dann nachher probierst zu fliegen. Weißt du, ist das Schöne dabei, wenn du nach Hause kommst und dann ausprobierst, ob das funktioniert. Ich werde nie vergessen, ich habe so eine Warze unterm Fuß gehabt. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Weißt du, da kannst du fast gar nicht mehr auftreten und zum Arzt, war ich zu faul zu gehen damals. Und dann hat mir Bruder Pfaff hier eine CD gegeben, da von USA. Ich soll mal den Prediger angucken. Der hat nichts von der Warze unterm Fuß gesagt. Aber guck mal die Predigt an. Und ich hätte es nicht gemacht in der Gemeinde. Aber zu Hause habe ich es angehört und dann sagt der Pastor in der Predigt, ein Evangelist, das ist schon eine ältere CD gewesen, der Heilige Geist zeigt mir, vorlauf von der Kamera, der Heilige Geist zeigt mir, zieh deinen Schuh aus und leg deine Hände auf deinen Fuß und berühre deinen Fuß und segne deinen Fuß. In dem Augenblick, wo ich jetzt bete, wird dein Fuß geheilt. Habe ich gedacht, na gut, habe ich zurücklaufen lassen und dann wieder nochmals und dann meinen Schuh ausgezogen. Zu Hause kann ich das machen, da, wenn es nichts passiert, passiert nichts, aber ich probiere es. Und dann läuft dieses Bild und ich, jetzt werde ich für dich beten, fass deine Füße oder fass deinen Fuß und dein Fuß wird gesegnet werden. Und ich bete und die Warze verschwindet. Ich konnte es nicht fassen, dass es funktioniert. Und dann habe ich gedacht, es ist gut, dass der Prediger mir das so gesagt hat und so gemacht hat. Und ich habe gehorcht und gemacht. Weißt du, wenn der Heilige Geist spricht und du sagst Amen, dann musst du es auch tun. Dann musst du es auch tun. So sei es, heißt es. Lass es Wirklichkeit werden. Lass es Wirklichkeit werden. Weißt du, dann kannst du, wenn du Gott gehorchst und das tust, was der Herr dir sagt, erfährst du die Wahrheit. Wir müssen manchmal in kleinen Dingen Gott gehorchen. So, in meiner Bibel heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird es dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das ist ein Bibelwort, mit Stein gemeißelt. Millionen haben es gelesen, manche haben sogar zur Hochzeit es in Stammbuch reingeschrieben bekommen, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Bitte ihn mal, weißt du, bitte mal, das steht in der Bibel, probier mal, ist das wirklich wahr? Ich habe in München eine Predigt, in meinem Gottesdienst, einen Bruder gehabt, der hat gesagt, er kann man vieles, was in der Bibel ist, nicht glauben. Und was er nicht glauben kann, das schneidet er aus der Bibel raus. Verstehst du? Du musst dir vorstellen, er hat eine ganz verschnitzelte Bibel gehabt, was er nicht glauben kann. Und er zeigt, guck mal, da sind so viele Stellen, was ich nicht glauben kann. Und ich möchte vielleicht sagen, der Mann war es ehrlich, wenigstens, er war Brunnenbauer vom Beruf. So, er war ehrlich, ich kann das nicht glauben. Wenn du diesen Vers, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und so weiter. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Wenn das für dich nicht wahr ist, schneid's raus. Das ist die Freiheit, das ist ja deine Bibel. Muss ich nicht schämen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Bitte. Und erst wenn du bittest, merkst du, ist das wahr oder nicht. Wenn du dem Herrn erst befiehlst deine Wege. Weißt du, das heißt, Herr, übernimm du das Steuer und das Lenkrad und die Bremse und die Gangschaltung. Steuer du den Karren. Befiehl dem Herrn. Und da musst du schon eine ganze Weile neben den Herrn sitzen. Weißt du, wir sind wie Autofahrer. Also mir geht es auf jeden Fall so. Wenn jemand lenkt und steuert, ich fahre mit, tritt auf die Bremse und was auch immer, wo ich denke, obwohl ich keine Bremse habe. Bis wir uns abgewöhnt haben, zu markieren und so mitzufahren, einfach sich dem Herrn anzuvertrauen, steuere du, Herr, und lenke du mein Leben. Befiehl dem Herrn deine Wege. Und dann, du hast es gemacht und es hat nicht funktioniert, dann schneid es raus. Aber zuerst mal teste. Gottes Wort will getestet werden. Teste. Du kannst die Wahrheit nur auf dem Prüfstand erfahren, wenn du prüfst. In der Bibel heißt es Malachi, Kapitel 3. Du sollst mich testen, sagt Gott. Bring den Zehnten mein Korn aus, im ganzen Umfang, nicht nur ein bisschen so schnell nebenbei. Nein, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus und dann teste mich, prüfe mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels aufschließe oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, schneid es raus. Gib mir mal 3-4 Monate mal den Zehnten. Du wirst Wunder erleben. Da kommst du ins Geschäft, dann steht noch der Preis und so weiter. Und beim Einkaufen plötzlich wird abgesetzt und dann sinkt der Preis. Ich weiß. Verstehst du, du musst wissen, wann du einkaufen gehst. Ich habe schon so oft erlebt, da fahre ich an der Tankstelle, das ist vor gar nicht so langer Zeit passiert, fahre ich an der Tankstelle und da sehe ich, wie die Zahlen an der Tankstelle sich verändern. Ich denke, das gibt's doch nicht. Und ich tanke billiger und habe herausgekriegt, zu welcher Zeit man tankt, wo die Preise gesenkt werden. Und wenn du gesegnet bist, du wirst solche Wunder erleben. Plötzlich geht die Tafel runter, die Schilder werden verändert. Und dann kommt es an der Kasse, dann sagt er, das gibt's doch nicht. Was 100 Euro gekostet hat, kostet nur noch 10 Euro. Ein Zehntel. Gott versorgt uns. So, dann merkst du, es funktioniert, wie das Gebet funktioniert. Aber du musst zuerst mal, bevor du rausschneidest, teste. Teste mal ein Jahr. Das ist so in der Regel, soll das mal tun. Bei Gott dauert es ein bisschen länger manchmal, weil es etwas langsam ist, weil er noch so viel zu tun hat. Verstehst? Teste, bis du dran bist. Und dann beobachte und dann merkst du, es gibt einen Gott. Gott ist ein Hörer des Gebets. Gott ist ein Befreier. Gott ist ein Wunderwirker, ein Heiler. Und das, was du selbst erlebt hast, jetzt komme ich noch mal zum Fleisch. Was du selbst erlebt hast, das kann dir niemand nehmen. Mein Gott, mein Herr und mein Gott, der Thomas. Der Thomas ist der größte Prediger geworden, was ich überhaupt kenne. Bis nach innen, ich bin mal seine Spuren abgefahren, über Nahen Osten, überall bis nach Koch hin unten am Zipfel von Indien. Dort ist er zuletzt gewesen. In Madras auf dem Berg, wo er gebetet hat, wo er ermordet wurde, auf die Spuren des Thomas. Der Thomas war kein Zweifler, weil er hat nun mal gezweifelt, das stimmt. Aber die Leute verpassen so schnell ein Etikett, Thomas der Zweifler. Vergiss dein Etikett, was du bist, was die Menschen von dir sagen, ein Heuchler, verstehst du? Vergiss dein Etikett. Da war es ein Heuchler. Paulus sagt, ich war ein großer Sünder. Ja, vergiss diese ganzen religiösen Etiketten. Und dann teste, was Gott kann. Wie Gott einen führt. Und bis heute gibt es noch die Thomaskirchen im Orient. Trotz dem Islam war nicht totzukriegen. Der Mann hat Glauben gehabt, hat Fundamente gelegt. So, dein Verhältnis zu Gott bestimmt dein Leben, wie es mit dir weitergeht. Wie du dich entwickelst, was mit dir passiert. Und indem du prüfst, entdeckst du die Kraft Gottes. Du kannst viel von den Kräften Gottes reden. Kannst viel Halleluja schreien. Du musst eine Situation haben, so am Beispiel. Mir hat es immer gefallen, so in der Schule, in der Physik, wir machen ein Experiment. Und ich war so begeistert immer von den Experimenten von meinem Physiklehrer. Weißt du, da ist manchmal das Ding hochgegangen. Aber wir haben ein Experiment gemacht. Wie man das und das macht. Und genauso will Gott, dass du experimentierst mit seinem Wort, mit seinen Verheißungen, mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit seiner Treue, mit seinen Verheißungen. Er ist der richtige Vater, was er heißt, Kinder auf Erden, verstehst? Und dann merkst du, was du verkraftest und was du nicht verkraftest. Und dann merkst du, wie stark Gott schon in dir ist, dass du die Krankheit tragen kannst, dass du damit leben kannst, dass du dankbar bist für diese und jene Situation, dann merkst du, du, was aus mir geworden ist. Dein Vater im Himmel weiß, was du brauchst, und er weiß das Experiment für dich, was auf dich zugeschnitten ist, was du jetzt gerade verkraftest. Lebe mit Gott und du wirst begeistert sein. Plötzlich bist du überall begünstigt, von Gott geführt und geleitet. Verstehst du, überall, wenn du mit Gott lebst, da wirst du zuvorkommend behandelt, da wirst du großzügig bedient. Aber wir müssen etwas lernen, wir müssen Trinkgeld geben. Weißt du, wenn viele Leute knausern mit dem Trinkgeld und wundern sich, ich bin so schlecht bedient. Fang an, großzügig zu sein. Gott segnet großzügige Menschen. Du sollst kleinlich zu dir selber sein, aber großzügig zu anderen. Das ist, was ich Trinkgeld gemeint habe. Nicht nur finanziell, sondern auch, dass du großzügig bist. Das ist Gnade, günstig Gottes zu sein. Dein Vater arbeitet für dich, erfüllt deine Wünsche, und zwar in perfekter Qualität, zu einem günstigen Preis, gemäß deinem Wunsch. Befiehl dem Herrn deine Wege. Erlebe diese Wunder Gottes. Glaub nicht nur an der Bibel, verstehst du, hier im Kopf. Das kann jeder. Du musst auch praktisch durchleben, wie Gott dich behandelt. Und du erlebst, wie Gott all deine Wünsche erfüllt. Er ist dein Freund, dein Partner. Er liest dann alles von den Augen dir ab. Und wenn du einmal ein Günstling Gottes geworden bist, der Gnade Gottes bist, dann läuft es nachher, die Maschine. Aber es muss zuerst mal angeschoben werden. Muss zuerst mal anspringen. Und wenn es angesprungen ist, dann hör nicht auf, mach gleich weiter. Leg eins drauf noch. Und dann nochmals drauf, verstehst du? So wie eine Dampfmaschine. Wer Gott vertraut, der hat keine Sorge und keine Angst. Der schmuggelt sich durchs Leben und erreicht das Ziel. Wer Gott vertraut, lerne. Funktioniert das? Funktioniert das? Was ist die Wahrheit? Und Wahrheit ist das, was wirklich funktioniert. Und zwar durch den Herrn. Was dich ans Ziel bringt. Oder dem Ziel näher. Du bist ja noch nicht am Ziel, solange du hier lebst. Bist noch nicht am Ziel. Du bist erst am Ziel, wenn du beim Heiland bist. Aber was mich dem Ziel näher bringt, mich reifer macht, mich stärker und stabiler macht, was mich siegreich macht, das ist die Wahrheit. Erlebe die Kraft Gottes, wie Gott dir täglich Kraft gibt, dass du aufstehst, dienst ihm, wie du ein Überwinder wirst plötzlich und wie du dem Teufel das Fürchten lehrst. Verstehst? Erlebe das, wie plötzlich negative Menschen plötzlich umgepult werden in deiner Umgebung. Ich werde nie vergessen, ich bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und ich habe noch gearbeitet bei MAN damals in Augsburg. Und arbeite ich so und bin erfüllt, bin so happy gewesen. Ich habe zwar meine Computer und meine Sachen bedient und gearbeitet, aber ich habe so eine Freude gehabt. Dann fragt mich mein Kollege, sag mal, wo hast du heute Nacht durchgemacht? Ich habe gesagt, ich habe nicht mehr gesoffen. Verstehst du? Ich habe nicht durchgefeiert die Nacht und so weiter. Früher habe ich Nächte durchgefeiert, dann bin ich umgezogen und schnell wieder in die Arbeit gegangen. Aber das habe ich nicht gemacht. Sagt sich, Robert, ich bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Das verstehst du nicht. Aber das ist etwas Großartiges. Ich weiß nicht, ich bin so happy. Ich bin so happy, so voll. Verstehst du? Und da merkst du plötzlich, das merken sogar die Leute um dich. Das merkt dein Kater, das merkt dein Hund, das merkt dein Kanarienvogel. Verstehst du? Dass du erfüllt worden bist mit dem Heiligen Geist. Und das lehrt dem Teufel das Fluchen. Und dann, dieser Robert und die anderen Kollegen haben sehr gerne geflucht. Also, weißt du, hier Berliner können nicht fluchen, aber die Bayern, die können so richtig auf die Pauke hauen. Und wenn dann Jemene, verstehst du, Jesus Maria, und was das alles ist, wie die dann geflucht haben. Und dann habe ich nur gesagt, weißt du, ich habe eines gelernt, dass ich nicht mehr fluchen muss. Ich soll segnen. Ich darf nicht mehr fluchen. Und dann passierte Folgendes. Hier ist der Hämatodes voll Heiligen Geistes. Hier darf nicht mehr geflucht werden. Du kriegst einen schlechten Ruf. Du musst es überwinden, dass du jetzt ein Mann voll Heiligen Geistes bist. Das geben die haben es zwar lächerlich gemacht, aber das hat bei mir funktioniert. Ich musste dann plötzlich mich beherrschen. Weißt du, ich musste mich kontrollieren. Wehe, wenn mir was ausgerutscht ist. Wenn du auf den Finger haust, verstehst du? Und daneben haust. Weißt du, das bringt dir Heiligung. Weißt du, wenn die Leute spotten und die Leute wissen, das ist ein Betbruder, ein Betschwester oder gehört zum Klimperlis-Verein, wo man schon alles gehört, wo man schon überall war. Weißt du, und da muss man auch dementsprechend leben. Und nicht mehr. Weißt du, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, lebst du anders. Und da kommt die Wahrheit raus. Ich hab mal zeitlang einen Spruch hinten gehabt, weil ich bin so gesegnet worden durch diesen Spruch, kam zum Herrn Jesus, gerade du brauchst Jesus. Und habe hinter meinem Autoscheibe auch hinten ganz groß hingeschrieben, gerade du brauchst Jesus. Und habe ich falsch was gemacht. Dann kommt einer mit einem Porsche vorbei, dreht die Scheibe runter, gerade du brauchst Jesus. Und ich habe gleich gewusst, verstehst du, ich muss anders fahren. Ich habe ganz schnell auf den nächsten Parkplatz gefahren, habe gleich dieses gerade du brauchst Jesus rausgetan. Denn ich wusste, Mensch, ich habe dem Herrn Jesus jetzt keine Ehre gemacht. Das ist Heiligung. Heiligung ist nicht etwas Theoretisches. Verstehst du, dass man in irgendwelche Hemisphären denkt? Nein, Heiligung, du erlebst praktisch, das haut dich um. Das sehe ich noch, wie der aus seinem Porsche da mit dem Finger zeigt. Verstehst du? Und dann war er weg. Aber das ist bei mir was sitzen geblieben. Gerade du brauchst Jesus. Puh. Wir können gerne anderen predigen. Aber wir müssen auch vorleben, wie das funktioniert. Was ist die Wahrheit? Wozu sind wir da? Zuerst einmal, du bist für dich da auf dieser Welt. Dass du richtig zu Gott stehst. Dass du Kontrolle mit Gott bekommst und Beziehung bekommst. Dass du das Monogramm Gottes in deinem Leben entzifferst. Du bist für die Wahrheit da, für die Wirklichkeit. So, und du kannst dir selber nicht weglaufen. Verstehst du? Ich habe das Schild rausgetan und immer wieder, Matutis, du musst anständig fahren. Du musst anständig fahren. Weißt du, plötzlich, du spürst das Monogramm Gottes, Heiligkeit. Geheiligt werde dein Name. Da habe ich erst zum ersten Mal richtig verstanden, was es bedeutet. Geheiligt werde dein Name. Ich mache meinem Heiland keine Ehre, wenn ich da überhole, Spuren wechsle und was weiß ich, was ich mache. Ich bin gerne Auto gefahren. Fahre immer noch gerne Auto. Aber weißt du, dieses dem Herrn Jesus eine Ehre machen. Und wir sollen dem Herrn Ehre machen durch unser Leben. Und wir können der Sache nicht weglaufen. Weißt du, Gott harponiert uns manchmal. Wir wollen andere bekehren. Weißt du, ich bin Pastor, ich muss einfach diese Arbeit tun. Das ist Drecksarbeit eigentlich, andere Leute zu bekehren. Da schreibe ich ein wunderbares Traktat. Kennst du Jesus? Ich kenne ja diese Geschichte, verstehst du? Dann verteidige ich dieses Traktat, bin überzeugt, die Leute sollen Jesus kennenlernen. Und dann gebe ich einem und der liest die Brille mit der liest den Zettel mit der Hortenbrille und so weiter. Dann stand da, hat er umgeblättert und dann kommt er zurück und sagt, darf ich Ihnen den Zettel wieder weitergeben? Eine Frage, kennst du Jesus? Und dann ist er weitergegangen. Ich habe zwar versucht, noch mich zu verteidigen, ich bin Pastor, ich habe studiert, ich hab die Bibel schon gelesen, ich predige das Evangelium. Verstehst du, ich habe mich, weißt du, war aggressiv. Und wir werden immer aggressiv, wenn die Wahrheit an uns rankommt. Und die Wahrheit, wenn wir mit der Wahrheit konfrontiert werden, da bin ich aggressiv gewesen. Aber zu Hause im Bett, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, Johannes, kennst du mich wirklich? Ich habe gesagt, Heiland, wenn du mich fragst, mir geht es wie dem Petrus. Liebst du mich, verstehst du? Kennst du mich? Und ich muss dir ehrlich sagen, Heiland, ich kenne dich nicht. Ich habe studiert, ich habe alles gelesen, ich weiß alles von dir. Ich kenne Christologie, ich kenne deinen Willen, ich kenne so vieles. Ich predige schon auf der Straße an den Leuten, aber so richtig kennen. Weißt du, was das bei mir ausgelöst hat? Dass ich angefangen habe zu beten und zu fasten, Herr, ich will dich kennenlernen, mehr kennenlernen. Und ich muss auch heute sagen, ich predige schon fast 50 Jahre und ich kenne Jesus immer noch nicht richtig. Entschuldigung. Du sagst, was predigst denn du? Ich entdecke jeden Tag mehr und mehr. Mir geht es wie dem Apostel Paulus. Nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Von der Gnade Gottes. Von der Liebe Gottes. Und das lässt mich nicht mehr los. Aber kennen. Ich werde ihn dann, wenn ich eines Tages dann bei ihm im Himmel bin, ich werde sehen, wie er ist. Und dann werde ich sehen, was sich alles so an mir durch ihn sich verändert hat, durch seinen Heiligen Geist. Weißt du, ist das die Wahrheit? Wo du rebellierst und Wahrheit, wenn die Wahrheit zu dir kommt, dann rebellierst du, dann kochst du, dann haust du auf den Tisch, dann verfluchst du, dann schmeißt du in die Ecke und dann sagst du, da gehe ich nicht mehr hin in die Gemeinde, die machen mich fertig. Und das ist eine Rebellion. Naja, aber wenn es wahr ist, Herr, was ist die Wahrheit? Kann der Herr dich überzeugen? Kann er zu dir in deinem Herzen reden? Ich predige hier, aber der Heilige Geist arbeitet zu Hause auf dem Weg, wo du bist in der Freizeit, im Urlaub. Die Wahrheit, was finden wir in unserem inneren Archiv? Was kommt da immer an die Oberfläche aus unserer Vergangenheit? Was kommt da immer wieder hoch, wo der Herr noch aufarbeiten muss, gerade bügeln soll? Vieles ist in unserem Herzen drin und wir vermuten das gar nicht, dass das noch drin ist. Dass diese Sache noch in mir noch so zu Hause sich fühlt. Du wirst erstaunt sein, was alles noch in deinem Herzen drin ist. Du denkst, du bist schon über den Berg. Du hast schon alles überwunden. Bitte? Ja, aber jeder denkt das. Jeder steckt da drin. Und plötzlich merken wir, wenn der Heilige Geist auf die Wunde den Finger legt, dann merken wir, oh, das tut mir so weh noch, Heiland. Das ist so ein Stachel, so ein Pfahl im Fleisch. Du kannst nachprüfen. Du kannst dich selber testen. Bevor du sagst, bei mir ist alles in Ordnung, teste mal dich selber. Prüf mal nach. Und du wirst merken plötzlich, Herr, ich weiß es nicht. Bis ich wirklich von dir wieder ganz neu bearbeitet werde, neu geschliffen, neu poliert. Und alle haben irgendwo noch ein Handicap. Keiner soll sagen, ich habe es geschafft. Ich bin fertig. Ich bin am Ziel. Keiner. Was ist die Wahrheit? Willst du es wissen? Willst du es erfahren? Die Jünger haben auf dem Berg der Verklärung einfach seine Herrlichkeit gesehen, waren erstaunt ergriffen, so ist Jesus. Und wir da unten sitzen da, diese Jünger, und dann sagen wir, Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Sind begeistert, aber wir erfahren die Wahrheit. Die Wahrheit, das ist der Herr. Und plötzlich sind wir wieder in der Realität zurück. Du bist manchmal so auch im Geist, so voll Heiligen Geistes, Wolke Nummer 7, 8 und 10. Alles rosa, rot und wunderbar. Und plötzlich liegst wieder da. Bei mir ist es oft gegangen, ich erzähle das aus meinem persönlichen Leben, ich möchte euch ermutigen, ich bin ein Mensch aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ihr auch. Versteht? Da denke ich jetzt also drüber. Und du bist gar nicht um die Ecke und schon liegst auf der Nase. Das ist menschlich. Wir fallen, wie oft fällt der Gerechte nach der Bibel? 7-mal des Tages. Überleg einmal, 7-mal 365 Mal. Wie oft darfst du fallen durch die Gnade Gottes? Und der steht wieder auf und er macht weiter. Weißt du, wir fallen. Und das ist die Wahrheit. Aber wir stehen wieder auf. Wir bleiben nicht liegen wie die Gottlosen, sondern wir machen weiter. Wir machen weiter. Und dann sagt er, das sind Heuchler. Lass doch die reden. Aber wir machen weiter. Wir haben Christus erkannt und wir haben die Herrlichkeit Gottes erlebt. Wir haben vor Gott Gnade gefunden und egal, was die Menschen da erzählen. Willst du die Wahrheit wissen? Geh nach Hause und teste mal dich selbst. Schau dich selbst im Spiegel Gottes. Schau, also wenn du, denk an die kritischen Leute, die in deiner Umgebung sind. Denk an deinen Chef, die Leute, die Kollegen, die dich mobben oder was auch immer ist. Weißt du, die dich kontrollieren. Denk an diese Leute, die dich beobachten, die durch Schlüsselloch gucken, durch den Spion, durch ob du zu Hause bist, ob, was weiß ich, die einfach dich beobachten und so viele fühlen sich kontrolliert. Wie verhältst du dich? Wir sollten so leben, dass wir ein lesbarer Brief für jedermann sein können und jeder unser Leben beobachten kann. Und das ist die Wahrheit. Das bin ich, das bist du. Und das darf ich sein. Für Gott sind alle Wirklichkeiten, Realitäten unsichtbar. So Gott will ich nichts vormachen, kann ich nichts vormachen. Vor ihm bin ich wahrhaftig und ich bleibe vor Gott wahrhaftig. Und ja, Gott arbeitet an uns. Und zwar unsichtbar, unhörbar. Und ja, im Verborgenen. Er wirkt an uns Tag und Nacht. Und erst dann merkst du, was mit dir los ist, wenn der Unsichtbare dich so in die Hände nimmt. Ja, wer ist das, der mich so angreift? Gott greift dich an, nicht deine Feinde. Deine Feinde sind nur die sind die Zangen, die Werkzeuge. Verstehst du? Das sind die, und Gott benutzt verschiedene Werkzeuge. Wir haben diese Tage darüber gesprochen. Gott benutzt ganz besonders die Ungläubigen, die Problemmenschen. Die Problemmenschen sind Heilige, die Gott zu uns schickt. Problemmenschen, das sind die Heiligen, an denen wir jetzt eine Lektion lernen sollen. Weißt du, da kommt nicht der Betbruder, da singen sie zusammen und beten zusammen. Aber die Problemmenschen, die machen die Probleme. Und dann, wie reagierst du? Die Wahrheit ist deine Reaktion. Wie reagierst du, wenn dich jemand anspuckt? Wie reagierst du, wenn jemand dir faule Eier nachschmeißt? Wie reagierst du? Ah, das tut hier bei uns niemand. Aber passiert auf geistiger Ebene, passiert vieles in dieser Linie. Wie reagierst du? Ja, ich bin Christ. Ja, ja, der Christ. Wenn jemand auf eine Backe haut, heißt es in der Bibel, das soll auf die andere Backe anbieten. Sind wir schon so edel? Sind wir schon so reif? Haben wir das Zeugnis des Geistes? Und das Zeugnis des Geistes bekommst du, wenn du durch die Prüfung gegangen bist. Weißt du, die Noten gibt es nur nach der Prüfung. Ohne Prüfung gibt es keine Benotung. Aber deshalb, die Note, es stellt sich raus, was für eine Note du vom lieben Gott bekommst. Genügend, befriedigend, ausreichend oder mangelhaft. Was für Zeugnis bekommst du? Die meisten leben ohne dem Zeugnis des Heiligen Geistes. Thomas von Aquin, ein großer Kirchenvater in der katholischen Kirche, der schrieb ein Standardwerk über den Heiligen Geist, über die Trinität. Er schrieb dieses große Werk und dann, als es dem Papst das überreichen wollte, dieses wunderbare Werk, und es ist ein Standardwerk über den Heiligen Geist. Ich glaube, keiner hat besser über die Trinität Gottes, über die Dreieinigkeit geschrieben, wie der Thomas von Aquin, und übergibt. Und während er das dem Papst übergibt, fällt er rücklings und ist in Ohnmacht, fällt im Koma. Die Leute haben gedacht, er ist gestorben, ist tot umgefallen, wurde rausgetragen. Und das Einzige, was er dann nach dieser Audienz beim Papst, was er sagt, ist ein bekannter Satz. Und dann sagt er, alles, was ich geschrieben habe, ist Stroh. Alles ist Stroh. Über die Dreieinigkeit, über den Heiligen Geist, alles ist Stroh. Als er das überreicht hat, hat er gesehen, was die Wahrheit ist. Das heißt, wir können wunderbare Werke ausarbeiten über die Trinität, über die Gemeinde, über das Abendmahl, über die Liebe, über den Glauben und so weiter. Aber alles ist Stroh. Erst wenn du dann in der Gegenwart Gottes bist, merkst du, wie viel Stroh du gedroschen hast. Merkst du, alles ist Stroh. Das war seine Botschaft. Und er hat nichts mehr geschrieben und auch nicht mehr viel gesprochen. Und das war, was sein Leben fasziniert und ergriffen hat. Weißt du, alles ist Stroh. Er hat die Wahrheit erkannt. Weißt du, du kannst auch so versessen sein, über die Taufe kämpfen. Oder die ganzen religiösen Fanatiker, die haben gekämpft, was weiß ich, für alles Mögliche. Für die Kirche, für die Wahrheit. Deshalb sind so viele Leute auf die Scheiterhaufen gegangen, weil die Wahrheit, die Kirche, die Mohammedaner, die jetzt für Allah so eifern, genau solche verrückte Fanatiker, die wissen nicht die Wahrheit, verstehst du? Die werden schockiert sein, wenn die Terroristen dann im Himmel aufwachen. Die werden schockiert sein. Alles ist Stroh. Wir haben für verrückte Wahnsinnige gekämpft. Alles ist Stroh. Oder die für das Vaterland in den Krieg gegangen sind, mit Gott, Gott mit uns. Alles ist Stroh. Und dann merkst du, was alles Stroh ist. Vielleicht musst du auch in Ohnmacht fallen. Und das würde dir gar nicht schaden. Dann kommst du wieder zu dir, dann merkst du, Mann, für was lebe ich denn? Wir müssen mal außer uns, außer dem Leibe, Ekstase, mal außer sich sein. Und dann erleben wir die Wahrheit. Wir sind auf der Suche nach der Wahrheit. Wir haben die Wahrheit noch nicht gefunden. Aber wir suchen. Und wir müssen ehrlich sein. Wir suchen die Wahrheit, sollten die Wahrheit in uns selbst suchen. In uns selbst. Die innere Stimme sagt dir die Wahrheit, wenn es der Heilige Geist ist. Leute belügen dich. Aber dein Herz sagt dir immer die Wahrheit. Fang an, auf dein Herz zu hören. Und auf Gott. Und auf den Heiligen Geist. Und schreib mich so wie Thomas von Aquin. Dein Standardwerk. Heiliger Geist, einen dicken Wälzer. Nein, erlebe den Heiligen Geist. In ein paar Sekunden erlebst du mehr in der Gegenwart Gottes als in knochenharter Arbeit, Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende. Ein paar Sekunden in der Gegenwart Gottes. Halleluja, praise God. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist und dass dein Heiliger Geist uns lehrt. Und Herr, hilf, dass meine Geschwister und alle, die dein Wort jetzt noch hören, dass sie einfach von dir erfahren, was ist die Wahrheit, dass du sie aufklärst, Herr. Herr, und dass nicht die Menschen uns aufklären müssen und die Kirchen uns aufklären müssen, du mögest uns aufklären. Herr, öffne mir die Augen, dass ich Jesus sehen möge, dass ich Jesus erkenne, den Heiligen Geist erkenne, den Vater erkenne und dass ich durch den Heiligen Geist aber lieber Vater sagen kann. Herr, ich brauche diese Aufklärung, dieses Verständnis, diese Erleuchtung und das willst du uns heute schenken noch nach der Predigt, Herr. Nach der Predigt ist vor der Predigt. Herr, und ich danke dir, segne weiter meine Geschwister, dein Wort gehört haben, gib ihnen ein inneres Auge, ein erleuchtetes Auge, ein sehendes Auge und ein verständige Ohren, dass nicht nur zu den Ohren kommt, sondern auch im Ohr bleibt, Herr, und dass wir es nicht mehr verlieren, nicht mehr lassen können, so wie diese Jünger dort auf dem Berg der Verklärung. Wir können nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Herr, das sind Erfahrungen gewesen. Das waren Wahrheiten, die sie erlebt haben. Und für diese Wahrheiten konnten sie auch sterben, Herr. Und wir möchten solche Menschen werden, die sogar das mit dem Leben unterschreiben können, für die Wahrheit, die du uns geschenkt und die du uns offenbart hast. Halleluja, Halleluja. Segne meine Geschwister. Amen.